redet, ist nicht tot.
Willkommen zur Wissenschaft mit Florian Freistetter
und mit Holger Klein.
2017.
Ja.
Ich habe jede Menge Ausblicke gefunden.
Ich habe auch Ausblicke und ich habe auch einen Rückblick habe ich auch.
Oh.
Also, ist jetzt kein sonderlich dramatischer, ist mir nur auch wieder aus absolut selektiven Gründen aufgefallen. Nämlich der heißeste Ort Österreichs des Jahres 2016. Der war in meiner
Ehemaligen. Der Beschleuniger an der TU Graz.
Ja, ne, der heiße meteorologische Ort, weil okay. Sonst. Ich glaube, die TU Graz hat nicht mal einen Beschleuniger.
Echt nicht? Heutzutage haben wir sogar Krankenhäuser Beschleuniger.
Ja, na gut, vielleicht haben sie einen Röhrenfernseher rumstehen. Also die Uni Wien hat einen Beschleuniger, das weiß ich. Ob die TU.
Okay.
Wer hört sicher Leute von der Uni Graz mit, sagt uns Bescheid, wenn ihr einen Beschleuniger genau habt. Ich meine jetzt wirklich.
Und wenn ihr keinen habt, können wir euch billig einen besorgen.
Also der vom Laster gefallen, habe ich mir wirklich warum. Nee. Aber ich bin übrigens demnächst bald nicht an der TU Graz, sondern an der Uni Graz und halt eine Lehrveranstaltung dort.
Über?
Über Wissenschaftskommunikation mit Humor.
Ah, Wissenschaftskommunikation mit Humor.
Genau.
Ich wollte auch noch meinen Vortrag über Wissenschaftskommunikation wollte ich ja auch noch fertig. Ja, gut, dass du mich dran erinnerst. Keine Ahnung, wann ich dazu komme, aber hey.
Ja, das wird die erste Vorlesung, die ein Wissenschaftskabarett hält. Also das machen wir, die Science-Spaß, das gemeinsam Helmut Jungwirth, Martin Puntigam und ich machen da 3 Tage lang, erzählen wir, auf welche Arten man humorvoll Wissenschaft kommunizieren kann.
Das würde ich mir ja sogar auch gerne angucken.
Ja, aber das ist, glaube ich, für Studenten und es ist halt nicht jetzt irgendwie kein Vortrag, sondern tatsächlich eine echte Vorlesung mit irgendwie so mit Studenten, wo man sich anmelden muss und
Uni sein
muss.
Also da Punkte für und so, ne?
Ganz genau, ja. Also, aber ich was Ähnliches mache ich auch irgendwann in Wien, das werde ich dann nochmal extra bewerben, irgendwann mache ich mal in Wien einen Kurs über Wissenschaftsbloggen, irgendein Workshop oder irgendwie sowas, da kommt das im Wesentlichen auch das meiste vor. Und das ist da, glaube ich, öffentlich zugänglich, aber es kann man noch mehr extra bewerben.
Ja, aber nach Wien, ich habe kaum noch Gründe, nach Wien zu fahren, außer Wien selbst, aber in Wien kenne ich kaum noch jemanden.
Ach, ne, dann sag Bescheid, dann komme ich auch hin. Wien ist
stimmt.
Ja, Wien ist toll. Also. Aber wir sind ja beim heißesten
Ort. Ich wollte auch immer mal hin nach Wien. Ich habe sogar eine offene Einladung nach Wien, fällt mir gerade ein, aber die ist so alt, dass derjenige, der mich da eingeladen hat, vielleicht dieses Airbnb, diese Airbnb-Wohnung schon gar nicht mehr betreibt.
Ja, wir haben auch Hotels.
Man kommt ja zu nix. Naja, stimmt, aber für lau irgendwo wohnen ist halt besser als Motel. Ne? Kommen wir zum, wo war eigentlich der heißeste meteorologische Tag in Österreich?
Ja, und zwar, wie gesagt, die Meldung ist mir deswegen aufgefallen, weil es zufällig meine alte Heimatstadt war, nämlich Krems an der Donau. Es war am 11. Juli 2016 und wie heiß war es, glaubst du?
Das muss ja dann schon über 34 Grad gewesen sein oder sowas, ne?
36. Ich überlege gerade, wo ich am 11. Juli war. Ich glaube, am 11. Juli, nee, da war ich in Jena, da war ich nicht in Krems.
Muss ich mal in meinen Kalender gucken, wo war ich denn am 11. Juli? Also in Krems war ich auch nicht, das ist sicher. da war ich, tagsüber habe ich gearbeitet und abends habe ich das Rammstein-Konzert geguckt.
Ja, siehste,
das war ja. Ich auch.
Nee, aber
da war es auch heiß.
Ja, es ist so ein kurzer Artikel in das ZAMK, das Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik in Österreich, hat ihn veröffentlicht.
ZAMK.
Also 2016 ist ein Grad über dem langjährigen Mittel und gemeinsam mit 2007 das viertwärmste Jahr seit Beginn der Messungen. Nur 14, 15 und 94 waren wärmer. Und was gibt's noch? Also die Niederschlagsmenge 2016 war 10% höher als im durchschnittlichen Jahr. Und
ist da ein Trend oder war die einfach nur mal höher? Und
guck, ich glaube, es ist also in 10 bis 10, punktuell im nördlichen Waldviertel steht da jetzt nichts dazu. Österreichweit gab es 60% mehr Sonnenstunden als im langjährigen Mittel. Also vom Trend steht da, also kann man sicherlich irgendwo rausfinden, aber stand jetzt da gerade nicht genau. Die höchste Temperatur im Dezember, das ist ja cool. Die höchste Temperatur österreichweit im Dezember war am 26. Dezember in Potschach mit 16,9 Grad.
Auch nicht schlecht.
Ja.
Ich war ja auch schon sehr erstaunt, wie warm das in Hamburg war dieses Jahr zwischen den Jahren. Da haben wir auch in dünnen Jäckchen draußen gestanden. Also das ist irgendwie, aber vielleicht auch bloß Zufall und hat nichts mit dem Klimawandel zu tun.
Ja.
einer der Ausblicke, also die Ausblicke, die ich so gelesen habe, da stand übrigens in praktisch jedem drin, der Trump, der wird höchstwahrscheinlich aus dem Klimaabkommen aussteigen.
Ja, mal gucken. Also kann gut sein, aber
ich bin gespannt.
Ja, also es gibt jede Menge Ausblicke. Also es ist so
mit hier. Aber so, überall stand das Gleiche drin, hatte ich so den Eindruck.
Ja, es kommt auf an, also was ich konzentriere, also hier so Jahrestage und Jubiläen hatten wir jetzt irgendwie 2016 gab es ja einiges, aber 2017 ist eher wenig.
Naja, Luther, ne?
Ja, das ist jetzt nicht so unbedingt als Wissenschaftler bekannt.
Stimmt, ist ja Theologie, ja, ist ja keine Wissenschaft.
Aber hier, 2017 ist österreichische Maria Theresia, aber das ist jetzt auch nicht unbedingt so.
Da kenne ich nur den Maria Theresia Thaler oder wie er heißt.
Nee, ansonsten ist nicht. Gibt ja noch hier die Marie Curie, die hat am 7. November ihren 150. Geburtstag.
Immerhin.
Und Stephen Hawking wird jetzt demnächst am 8. Januar 75.
Ich hätte nicht gedacht, dass der schon so alt ist, ehrlich gesagt. Nee, aber jetzt, wenn ich so recht nachdenke, der ist eigentlich schon immer da, der Typ.
Ja, also eigentlich wissen wir doch, dass er irgendwie schon bald sterben sollte. Ja. Hat er es ja irgendwie noch gut geschafft. Also
krass. Nee, was ich so gelesen habe an Ausblicken war, die Chinesen wollen Mondgestein holen.
Richtig, das ist Chang'e 5 Sample Return Mission.
Bin ich mal gespannt, ob sie das schaffen.
Ja, ist ja cool, warum nicht? Bis jetzt haben sie.
Warum,
die haben sie
stimmt, warum nicht?
Das die haben ja immer in den Rover am Mond rumgefahren, das hat schon lange keiner mehr geschafft.
Ja. Was ist denn eigentlich mit der EU? Wollte die EU nicht auch zum Mond? Wollten wir nicht bemannt zum Mond?
Ich glaube, die EU will, glaube ich, nicht zum Mond fliegen, die ESA höchstens.
Die ESA, ja.
Die EU hat noch kein eigenes EU. Irgendwie bemannt zum Mond. Also wollen tun sie das alle irgendwie, aber ich glaube, das hat die ESA, die hat mal dieses.
Wollen tu das sogar ich.
Ja. Die hat mal dieses Konzept, dieses Moon Village irgendwie gestartet, wo halt. Aber das war jetzt, glaube ich, eher so eine Vision und kein wirkliches Konzept, wo es halt darum geht, dass halt irgendwie verschiedene Nationen alle so quasi an einem Ort am Mond sich so kleine, so Hüttchen bauen und dann irgendwas machen. Aber ich glaube, so konkrete Pläne, wirklich konkrete Pläne gibt es, glaube ich, nicht von der ESA zum Mond zu fliegen, vor allem bemannt. Die ESA kann ja momentan noch nicht bemannt fliegen. Also die einzigen, die bemannt fliegen können, sind ja die Chinesen und die Russen. Alle anderen können es ja nicht. Also ich glaube, ich weiß auch nicht, wie stark. Ich glaube, dass die Ariane 5 soll, glaube ich, prinzipiell in der Lage sein, umgerüstet zu werden, um Menschen zu transportieren. Aber ich bin mir nicht sicher, ob da wirklich massiv jetzt dran gearbeitet wird, dass Europa selbst Leute ins All schicken kann. Das
ist halt auch schwer zu verkaufen. Den sich renationalisierenden Öffentlichkeiten ist schwer zu verkaufen, warum wir ausgerechnet bemannte internationale Missionen im Weltraum brauchen. Das versteht der Stammtisch ja nicht so unbedingt. Cassini wird abstürzen im September.
Mhm. Ja, 15. September. Also das war die coole Mission. Also Cassini kann ich mich noch erinnern, die hat.
Warum lässt man sowas abstürzen? Warum lässt man sowas nicht landen?
Ja, wo willst du es denn landen lassen?
Ja, ist ja Gas, ne?
Also das ist ja.
Naja, kann man es nicht trotzdem landen lassen? Also, weißt du, also ich meine, abstürzen ist ja so unkontrolliert irgendwohin fetzen lassen. Mhm. Aber könnten die das Ding nicht kontrolliert irgendwie versuchen?
Das machen sie ja. Die machen okay. Ja, die tun ja nicht einfach irgendwie hier auf den Knopf drücken und dann irgendwie damit rum, sondern man weiß halt, die Dinger haben halt irgendwie eine Lebensdauer, ne? Und dann sind sie kaputt. Und idealerweise möchte man das Ganze kontrolliert beenden, damit es halt irgendwie dann nicht dann halt einfach, weil man eben noch am Schluss noch was machen kann. So war es ja auch bei Rosetta. Und Cassini ist jetzt wirklich, wirklich lange unterwegs. Also 13 Jahre lang ist sie da im Saturn-System rumgetan und die hat wirklich fantastische Ergebnisse geliefert. Ich habe da auch irgendwie in meiner ehemaligen Arbeitsgruppe in Jena haben die Leute auch da dran gearbeitet mit Cassini-Daten und da diesen Eisvulkanismus auf Enceladus entdeckt und so weiter. Also da waren wirklich coole, coole Sachen dort. Und darf nicht vergessen, Cassini hat auch Huygens mit dabei gehabt, der auf dem Titan gelandet ist. Die am weitesten entfernte Landung, die wir geschafft haben.
War das eigentlich Cassini oder was war das, eine andere Sonde? Ein Freund von mir, der hat mal irgendwie als Doktorand oder so irgendein Softwarestück programmiert, das mit irgendeiner Sonde hochgeflogen ist und irgendwie 20 Jahre nachdem er es geschrieben hat, zum ersten Mal zum Einsatz gekommen ist, wo er schon lange nicht mehr im universitären Betrieb war und so. Ja, jetzt komme ich aber leider nicht drauf, wer das war. Und was, also wer das war, komme ich drauf, aber ich komme nicht drauf, was es war. Und ich finde das so cool irgendwie. Diese Zeiträume, dass du einfach, auf einmal ist das Ding wieder da. Sowas. Ja. Ich bin gerade romantisch, merke ich. Also ja. Vergiss mich.
Also Cassini ist halt schon, und vor allem es sind auch finanzielle Gründe, weil es kostet ja auch, selbst wenn die Sonne noch aktiv ist, kostet ja sehr Geld, die zu betreiben. Du brauchst halt irgendwie Infrastruktur am Boden, du brauchst Personal am Boden und leider wird halt nicht genug Geld bereitgestellt für sowas. Das heißt, es müssen alle aktiven Missionen immer quasi gegeneinander konkurrieren und konkurrieren mit den noch neuen Missionen. Und dann gibt's halt irgendwie, ich glaube, einmal im Jahr oder sowas, zumindest bei der NASA, halt so ein großes Wettstreit der Missionen, wo da halt irgendwie eine Liste erstellt wird und wer halt drauf landet, darf weitermachen und wer halt nicht drauf landet, darf nicht weitermachen. Ich weiß jetzt nicht, ob es bei Cassini jetzt finanzielle Gründe sind oder ob es halt nicht technische Gründe sind, warum man die Mission beendet, aber sie ist auf jeden Fall schon viel, viel länger gelaufen, als geplant war. Und jetzt nutzt man halt die Gelegenheit, um nochmal, halt so wie man es auch bei den Jupiter-Sonden gemacht hat, die dort waren, einfach nochmal ein bisschen halt in Saturn reinzufliegen und da noch ein bisschen Daten rauszuholen. Mhm. Und guckt halt mal, fliegt halt so weit rein, wie man kann und bis halt so viel Daten zu sammeln, wie halt die Sonde aushält, bis halt dann sie da im Inneren irgendwie durch die Temperatur, durch den Druck kaputt geht.
Was für Drücke herrschen da, weiß man das? Oder findet man das jetzt erst raus, wenn man reinfliegt?
Also ich weiß nicht, ob wir da schon mal drüber gesprochen haben. Ich habe auf jeden Fall drüber geschrieben, das weiß ich. Also über die Frage, wie es dann im Inneren von Gasriesen wie Jupiter und Saturn aussieht. Da gibt es Vermutungen darüber, aber es gibt kein gesichertes Wissen. Das ist zum Beispiel auch etwas, was jetzt da... Wir haben, glaube ich, über diese eine Jupiter-Sonde gesprochen, die damals gestartet ist.
Zu erinnern, ja.
Wo mal genau das, wie hieß die, Juno, glaube ich, war das, die genau das herausfinden soll. Eben wie, weil man weiß ja nicht, wie das Material da drinnen, unter diesem Druck und Temperatur, da kriegst du dann ja irgendwie so einen metallischen Wasserstoff und so komische Sachen. Also all das, es gibt jede Menge theoretische Modelle und jede Menge Vermutungen und natürlich absurd hohe Drücke, also das ist schon massiv dort. Aber wie es genau aussieht, nee, das weiß man nicht. Also das da können dann solche Sachen genau helfen dabei, obwohl natürlich Cassini vermutlich nicht so weit hineinkommen wird, dass wir wirklich da eben aus dem Zentrum irgendwas lernen. Also, keine Ahnung, vielleicht landet das Teil irgendwann mal ganz zerquetscht da drinnen, aber die Daten kriegen wir natürlich nicht mehr raus von dort.
Es ist ein Jammer. Interessant überhaupt, die ganzen Ausblicke, die man so sieht, da geht es immer um Weltraum. Wahrscheinlich, weil die längsten Projektlaufzeiten oder die längsten Vorlaufzeiten
haben. Vor allem, weil du auch konkrete Sachen sagen kannst.
Also, das stimmt, das ist
halt alles irgendwie, kann man nicht einfach irgendwann losfliegen.
Ordentlich berechnet, genau.
Und in der Astronomie natürlich, Astronomie lässt sich ja auch, jetzt nicht im Weltraum, sondern eben also klassische Astronomie, es lässt sich wunderbar vorherberechnen. Ja, also die totale Sonnenfinsternis zum Beispiel. Ja, dass die USA kriegt jetzt das, was wir 1999 hatten damals.
Stimmt, so
ja, also halt wirklich, gut, Sonnenfinsternisse gibt es ja ständig, aber halt, wie wir sie 1999 über Mitteleuropa hatten, also wirklich über dicht besiedeltes Gebiet, haben jetzt die USA am 21. August eine Sonnenfinsternis, die wirklich quer über die USA drüber geht, da wo halt wirklich auch große Städte dabei sind. Und das wird sicherlich auch nochmal zumindest in der Szene durchaus jede Menge Aufregung machen. Also ich weiß nicht, darf ich das sagen? Hier hast du so ein Dun-Dun-Dun-Jingle zufällig.
Was? Oh, nicht, warte mal. Nee, nicht greifbar. Ich habe höchstens, also ich habe einen Donner und einen Blitzen, könnte ich dir ein...
Also, dann machen wir es weniger. Ich wollte sagen, ich finde ja Sonnenfinsternisse gar nicht so dramatisch.
Ja,
Nee, also ich finde sie schon cool. Ich habe damals noch die 1999 auch wunderbar gesehen. Also ich fand das wirklich ein cooles Erlebnis, mir die anzuschauen, das live zu sehen. Aber es gibt ja wirklich Leute, die jedes Jahr den Finsternissen hinterherreisen und das alles. Also das.
Ach so.
Ich finde sie interessant, sind wichtig. Man hat früher sehr viel wissenschaftlich daraus gelernt. Heute lernt man wissenschaftlich nicht mehr so viel draus. Nee,
wissenschaftlich, glaube ich, ist das sehr uninteressant. Ja. Aber was ich halt so faszinierend finde bei Sonnenfinsternissen, ist die Stille, die am helllichten Tag die Welt übermannt.
Nee, also das Phänomen.
Das ist das, was mich daran so fasziniert.
Das Phänomen an sich ist schon wahnsinnig cool, aber ich sag mal, es ist jetzt zumindest aus meiner Sicht jetzt nicht so extrem cool, dass ich so wie es diese wirklich extremen Finsternis-Fans machen, die halt wirklich ich muss da nicht irgendwo der ganzen Welt hinterherreisen oder mir so einen Finsternis-Flieger buchen, wo ich dann mit dem Flugzeug durch die Gegend fliege und das von dort aus beobachte und so weiter. Also,
ist halt Hobby, ne?
Ja, natürlich. Also die werden sicherlich viele Leute zuhören, die das vielleicht auch so. Ich will das auch gar nicht abwerten oder kritisieren, sondern einfach nur, also ich persönlich das liegt vielleicht auch daran an meiner Ausrichtung. Also ich bin halt auch irgendwie immer nie Beobachter gewesen in der Astronomie, sondern Theoretiker. Also ich finde die Theorie, die Mathematik, die Himmelsmechanik, wie du die berechnen kannst, wann da wo was passiert. Also das finde ich auch beim Venustransit, das ist ganz wunderbare Himmelsmechanik, wo dann rauskommt, eben warum diese Venustransits immer in zwei hintereinander kommen, in kurzen Abschnitten, dann lange wieder nichts und so weiter. Also das finde ich wahnsinnig faszinierend. Aber
ja, siehst du, aber Leute wie du machen halt nicht Medien, ne? Das sind halt Leute wie ich, die da stehen und denken, geil! Ja, und darum das, kriegt ja, na, das halt in der Stellenwert.
Hinsicht, in der Hinsicht sind natürlich Sonnenfinsternis ist auch wieder großartig, weil natürlich das etwas ist, mit dem man sehr große mediale Wirkung hat und mediale ist ja. auch quasi populär. Also das sind doch gerade die Tage, wo die Sternwarten wahnsinnig immer voll sind mit Leuten, die kommen und so. Also das ist natürlich schon da. Gut, da muss ich vielleicht meine Meinung von vorhin wieder revidieren. Also das sind die
Sonnenfinsternis. Es hat durchaus relevante gesellschaftliche Implikationen.
Ja, und vor allem auch für die Öffentlichkeitsarbeit, klar. Aber es ist halt, ja, es ist so, vielleicht ein bisschen so, die Sonnenfinsternis sind so ein bisschen so die Fußball-Weltmeisterschaften der Astronomie. Also da hast du über alle 4 Jahre Unmengen Leute interessieren sich für Fußball kurzfristig. Stimmt. Und dann wieder überhaupt nicht.
Ja, und, wie Weihnachten. Und Weihnachten gehen sie alle in die Kirche.
Genau, ja, so ungefähr. Dann hast du aber so kurzfristig irgendwie Interesse an Astronomie und dann bleibt es aber meistens nicht.
Ach, was wir dieses Jahr auch erleben werden, und zwar im April, da werden wir auch eine Finsternis angucken, und zwar die Universumsfinsternis.
Was ist das? Das Universum wird verfinstert von genau, einem anderen Universum.
Universum vor. Es wird ein Event Horizon Telescope geben. Das sind, glaube ich, 9 zusammengeschaltete.
Das gibt doch schon lange, das Event Horizon Telescope.
Ja, oder? Aber sie schalten jetzt irgendwie noch mehr Geräte auf, wenn ich das richtig gelesen habe. Und die wollen sich einen Ereignishorizont angucken, und zwar von, wie heißt das Loch in der Mitte der Milchstraße?
Das Loch in der Mitte der Milchstraße, Sagittarius Stern A.
Irgendwas, genau. Da wollen sie hingucken, auf dessen Ereignishorizont im April.
Ist das schon so fix?
Zumindest habe ich das so gelesen.
Ja, ich schaue gerade hier. Also. The first image of the Milky Way supermassive black hole Sagittarius A Stern could be produced. Lese ich gerade Wikipedia, also ich weiß jetzt gerade nicht, das ist von dem letzten Jahr hier ein Artikel, also ich glaube wir werden.
Ich glaube sie haben bisher 7 Teleskope gehabt, womit sie drauf gucken haben, jetzt sind es 9 oder irgendwie sowas. Das ist halt eine der Ankündigungen, ich finde das ja immer, für mich reicht sowas, ja, mir ist das
ich schaue gerade, wie weit die schon sind mit hier mit also die Wikipedia-Seite ist hier sehr dürftig dazu, eine deutsche Seite gibt's gar nicht mal dazu.
Was auch in Betrieb geht, während du liest, kann ich das schon mal erzählen. Ja. Virgo geht in Betrieb. Das heißt, wir haben dann noch ein Gravitationswellenobservatorium nach, was war das? LIGO, glaube ich, war das.
Genau, letzte, und dann kann man jetzt hier auch wirklich halt die haben wir auch damals, wir haben sicher damals über die Gravitationswellen gesprochen, und dass man die halt dann auch lokalisieren kann, wenn man dann aus mehreren Richtungen drauf gucken kann.
Triangulieren, genau. Ja, aber ich weiß auch nicht genau, wann es in Betrieb geht. Im Sommer, das passiert dann ausschließlich auf der Erde, geht endlich der European X-Fell. Dieser riesige Röntgenlaser da in Hamburg. Ist vielleicht so der größte Europas, der größte der Welt.
Das weiß ich nicht.
Ich glaube, der größte der Welt Slack ist ein einfacher Linearbeschleuniger, ne? Ich weiß es nicht mehr. Es ist ein riesiger Röntgenlaser. Pardon. Geht in Betrieb. Und dazu habe ich auch vor vielen, vielen Monaten, um genau zu sein, ich gucke mal gerade aufs Datum, um genau zu sein, am 8.8.2014, also schon zweieinhalb Jahre ist es her, war ich am DESI in Hamburg und habe da mit dem Leiter des Projekts European X-Fell geredet, und der hat erklärt, was das ist und was das macht und wie das funktioniert und so. Könnt ihr euch gerne nochmal anhören. Ich verlinke das dann auch mal in den Shownotes.
Ich weiß nicht, ob du die gleiche Was kommt 2017 Seite offen hast wie ich. Ich habe jetzt hier die auf den Standard offen.
Ich hatte mehrere, aber überall stand das Gleiche.
Ja, da kam jetzt, also die endet hier fort, also auf 2017 zu erwarten, da steht alles drin, was wir bisher erzählt haben. Und endet dann mit Fortschritte bei den Quantencomputern.
Das habe ich auch hier stehen. Und ich habe da drunter, ich mache mir immer so Notizen, worüber ich reden möchte, und dann, also irgendwie so die Fakten. Zumindest soweit das möglich ist. Und dann mache ich öfter mal so Anmerkungen noch dazu. Und unter dieser Quantencomputermeldung steht bei mir, ich weiß ja nicht, ..
Liest du regelmäßig den SNBC-Comic?
Nee, leider nein. Warum eigentlich
nicht? Ja, weiß ich nicht. Da gab es zum Beispiel vor ein paar Tagen gab es einen sehr schönen Comic, der heißt The Talk, das Gespräch. Ja, also das ist halt so aufgemacht, wie halt irgendwie so das erste Mal Gespräch über Sex mit den Kindern. Nur da liest ja so das hier, dass das Kind liest, es fängt an hier, dass das Kind liest Popular Scientism über Quantum Computers, und die Mutter kommt rein, was liest du da? Und das Kind versteckt so hinter nichts. Und dann haben sie halt es ist jetzt Zeit, dass wir das Gespräch führen, das Quantum Computer Gespräch. Und dann machen sie halt so, geht's halt wirklich so halt.
Versteht man den Witz, wenn man so wenig versteht wie ich?
Ja, also das ist durchaus eine von den längeren Geschichten, die er gezeichnet hat, die ist wirklich lang. Aber es ist halt wirklich so aufgemacht, wie halt so wirklich so ein Sexgespräch, und aber halt über die Missverständnisse bei, über was halt Quantencomputer bedeutet. Also es ist wirklich ein sehr, sehr cooles Comic. Kann ich nur empfehlen zu Quantencomputern. Ich wollte auch so, hier bei den Quantencomputern, da kann ich dem, ich weiß ja nicht, kann ich auch nur zustimmen. Also ich glaube,
Das klingt zu schön, um wahr zu sein. Das ist mein Problem daran. Also das klingt halt so wie, wow, wir haben die Quadratur des Kreises gefunden. Und irgendwie höre ich seit Jahren, wir haben die Quadratur des Kreises gefunden und nichts passiert. Ja. Und irgendwann habe ich, vor 2 Jahren war das, glaube ich, habe ich einen Supercomputing-Typen interviewt. Allerdings für eine Printzeitschrift, also nicht für einen Podcast. Und ich weiß gar nicht, ob das, also es ist dann hinterher rausgeflogen in im Abdruck. Aber den hatte ich dann auch angesprochen, so auf, ja, ob der, also es ging ums Gehirn. Mhm. Dann habe ich mit Wolf Singer und wie hieß der andere, weiß ich nicht mehr, also ein Doppelinterview gemacht. Und habe dann halt auch gesagt, ja, ist der Quantencomputer vielleicht in der Lage, das zu machen, so, ne, weil das Gehirn ja irgendwie, anscheinend analog alle Zustände in Bereitschaft hält und nur mal hochregelt und runterregelt, je nachdem, wie es das braucht, was ja irgendwie sieht ja aus wie ein Quanteneffekt, sagen wir mal so. Singer sagte, es ist kein Quanteneffekt, dazu ist es viel zu warm und viel zu feucht, ja. Was ich sehr schön fand. Und dann hatte ich halt gefragt, so wie könnte der Quantencomputer denn irgendwann mal Human Brain Project und so, und der sagte halt nur, also wissen Sie, das ist mit dem Quantencomputer, das ist in der Theorie alles ganz toll, aber das rechnet halt nicht, das gibt es halt nicht. Das steht halt nirgendwo rum und ich glaube auch nicht, dass das in naher Zukunft irgendwo rumstehen wird.
Ich glaube, es ist auch wirklich, also ich kenne mich.
Ich fand den halt glaubwürdig, den Typen, aber begründen kann ich das nicht. Warum?
Ja, also ich glaube auch, ich setze gleich mein eigenes Ummisten wieder hier voraus. Also ich habe da keine Ahnung wirklich von Quantencomputern. Ich weiß so die grundlegenden Prinzipien, weiß ich so ein bisschen was, aber ich meine, ich hätte auch noch nie irgendwo gesehen, dass da wirklich, also es gibt halt irgendwie keinen Quantencomputer, der irgendwo rumsteht. Es gibt vermutlich irgendwie haufenweise irgendwelche Labors voll mit Lasern und Spiegeln und Krempel und wo dann mal irgendwie ein Photon mit einem anderen Photon irgendwas überlagert und macht und dann mal irgendwie vielleicht irgendwie so ein halbes Qubit da irgendwo irgendwie hier rumkippt, aber das ist alles kein Quantencomputer, das sind halt Experimente, quantenmechanische Experimente, aber kein Quantencomputer. Und da bin ich auch sehr zweifelhaft, ob da jetzt wirklich, so wie es da jetzt in dieser Ankündigung stand, da jetzt wirklich die ersten Berechnungen mit Quantencomputern gemacht werden. Also, beziehungsweise, dass du da irgendwie in den Laden gehst und dir einen Quantencomputer kaufst. Also, das sowieso nicht. Also, da bin ich auch sehr skeptisch.
Ja, wobei ich muss echt dazu sagen, das Einzige, was ich habe, ist unbedingtes Vertrauen in die Fachkompetenz dieses Typen, mit dem ich da gesprochen habe. Der war vom FZ Jülich. Wie hieß denn der? Ich weiß es nicht mehr. Der war halt vom FZ Jülich und ich habe halt keinen Anlass daran zu zweifeln, dass der sowas sagt. Aber möglicherweise ist die Information ja jetzt auch schon wesentlich älter. Ja. Also bitte Herrschaften und Darmschaften, also bitte Hörerschaft, falls ihr da was wisst, Kommentare nehmen wir gerne an, nach wie vor.
Mhm. Was es 2017 auf jeden Fall nicht geben wird, ist der Physik-Nobelpreis für Vera Rubin.
Warum nicht?
Weil sie am 25. Dezember 2016 gestorben ist.
Oh.
Ja, und das ist, sehr schade, generell schade, dass sie gestorben ist. Und vor allem, es ist halt schade, weil das Nobelpreiskomitee schon wieder eine Gelegenheit versäumt hat, eine absolut preiswürdige Frau einen Preis zu verleihen.
Was ist denn das, was sie so würdig macht?
Vera Rubin hat, kann man jetzt, das hat man in vielen Nachrufen lesen können, die dunkle Materie entdeckt. Das stimmt nicht.
Entdeckt?
Vera Rubin ist eine amerikanische Astronomin und die hat wirklich wann ist die geboren? Ich glaube Ende der 20er Jahre, also wirklich noch so einer Zeit, wo es dann noch für Frauen durchaus schwierig war, überhaupt zu studieren und was Naturwissenschaften
zu studieren. Ich sehe es gerade, ihr selbst war noch der Zugang zur Princeton University verweigert worden, sagt die Wikipedia.
Und sie hat auch wirklich anfangs, das hat irgendwie so in den 60er Jahren, sie hat dann über die Rotation des Universums gearbeitet. Sie wollte wissen, ob das Universum sich dreht. Das ist eine Frage, da arbeitet man heute noch dran. Ist aber halt, wenn das war ein bisschen ein Außenseiter-Thema und als Frau, ist sie dann halt wirklich, weil das ist halt irgendwie ignoriert worden im Wesentlichen, ja. Hat auch das war wirklich absurd, ich habe da mal eine Biografie gelesen, die durfte an den großen Teleskopen nicht beobachten, weil dort für Frauen keine Sanitäreinrichtungen waren.
Ja.
Das ist wirklich absurd, ja. Aber sie hat auf jeden Fall dann eben mit Kollegen, die an Galaxien beobachtet, und zwar Rotationskurven von Galaxien erstellt. Was so viel heißt wie, du guckst dir Sterne in Galaxien an und schaust, wie schnell die sich um das Zentrum der Galaxie bewegen. Und jetzt ganz vereinfacht gesagt, sollte das so funktionieren wie bei Planeten, die um den Stern sich bewegen. Ja, also je näher dran, desto schneller. Ja, der Merkur braucht 88 Tage einmal rum, bei der Erde sind es 365 Tage, der Neptun ganz weit weg braucht 165 Jahre und so weiter. Also je weiter weg du bist, desto langsamer sollte es rundherum gehen. Mhm. Und das ist halt Gravitationsgesetz. Und bei Sternen in Galaxien ist es ein klein bisschen komplizierter, aber im Wesentlichen sollte es genauso sein. Ja, also der Stern, der näher dran ist, sollte schnell rundherum gehen, die Sterne, die weiter weg sind, sollten langsam rundherum gehen. Und Rubin und Ford war ihr Kollege und noch ein paar andere Kollegen, die haben festgestellt, das haut so nicht hin, die Messdaten. Also man sieht, am Anfang sieht man so ein bisschen, also nah ist schnell und dann wird es ein bisschen langsamer, dann flacht das so ab, die Kurve, die Rotationskurve. Mhm. Die fällt nicht ab, sondern die wird flach. Und das haben sie nicht nur bei einer Galaxie gemessen, sondern bei vielen, vielen Galaxien. Und da hat sich eben gezeigt, okay, anscheinend entweder irgendwas mit der Gravitation stimmt da halt nicht. Ja, also entweder das Gravitationsgesetz stimmt nicht oder da ist halt auch irgendwas anderes, was man nicht sehen kann, was halt den Gravitationseinfluss ausübt. Und das war halt, nachdem Fritz Zwicky schon in den 30er Jahren sowas ähnliches bei Galaxienhaufen festgestellt hat, dass die Bewegung von Galaxien in Galaxienhaufen nicht mit dem übereinstimmt, was das Gravitationsgesetz sagt, hat eben dann Vera Rubin das Ganze, wenn Zwicky hat man damals auch nicht so hundertprozentig ernst genommen, beziehungsweise auch ignoriert, weil er ein ziemliches Arschloch war, aber und sich mit allen gestritten hat, aber Rubin hat halt damals wirklich, da konnte man quasi dieses Phänomen nicht mehr ignorieren. Ja, mhm. Er hat mir gezeigt, das ist da, mit dem muss man sich beschäftigen. Ja, man hat es auf so vielen verschiedenen Größenordnungen, so vielen verschiedenen Methoden, so vielen verschiedenen Beobachtungsdaten. Also so, das war halt einfach da. Also im Wesentlichen hat Vera Rubin zwar nicht die dunkle Materie entdeckt, aber halt gezeigt, gezeigt, dass da ein Phänomen ist, das einer Erklärung bedarf. Also ja. Es gab vor kurzem ein Interview in Scientific American, wo sie auch dann selbst gesagt hat, dass sie jetzt nicht unbedingt an die Existenz von dunkler Materie als Teilchen glaubt oder beziehungsweise nicht unbedingt davon ausgeht. Ja, also sie hat gesagt, irgendwie, man hat es jetzt irgendwie lange gesucht, hat noch nichts gefunden. Sie käme auch wunderbar damit klar, wenn es halt irgendwie was anderes, andere Erklärung, Ansatz ist. Aber wie auch immer, das Phänomen an sich ist da. Ja, also da gibt's, es geistert gerade wieder irgendwie, ich glaube, da muss wieder irgendwie Heise oder Weiß oder irgendwie sowas einen Artikel geschrieben haben, irgendwie in der Arbeit von irgendeinem Erik Verlinde, der wieder irgendeine neue Hypothese über dunkle Materie aufgestellt hat, weswegen jetzt wieder alle hier rumschreiben, dunkle Materie ist widerlegt und tralala. Also es ist, wie auch immer, auf jeden Fall das Phänomen an sich ist da. Ja, und das hat, so wie damals auch, wir wissen auch noch nicht, was dunkle Energie ist. Ja, also die beschleunigte Expansion des Universums. Das ist auch ein vorhandenes, beobachtetes Phänomen. Dessen Erklärung wir noch nicht kennen, aber das Phänomen ist da und die Erforschung des Phänomens der dunklen Energie hat eben die Astronomie, die Kosmologie, die Physik wahnsinnig weitergebracht, genauso wie die Erforschung des Phänomens der dunklen Materie, die er weitergebracht hat. Und für die dunkle Energie gab es ja schon 2011 einen Nobelpreis. Und die dunkle Materie eben noch nicht. Und da, ich weiß, es gibt so wieder Leute, die Leute sagen, wie es, ja, dass das halt nicht so eindeutig war, wer da jetzt alles, weil da viele, viele Leute bei diesen Galaxienkurven involviert waren. Aber das ist auch eine Ausrede, weil wenn du irgendwie Leute für Forschung am CERN Nobelpreise vergeben kannst.
Ja, und mein Gott, wenn du irgendwie so einem Hafensänger, nur weil er seit 50 Jahren im Hafen sitzt und Lieder singt, einen Nobelpreis geben kannst. Also sorry, das finde ich insgesamt schwache Argumentation.
Ja, vor allem irgendwie auch, es ist gerade in der Physik, ich meine, es gibt zwei Frauen in der Geschichte der Physik Nobelpreise, die den Preis bekommen haben.
Peinlich genug,
ja. Ja, und das Schlimmste ist, die meisten Leute kennen nicht mal alle beide Namen.
Marika Röck und... Ja, wahrscheinlich kenne ich auch nicht beide. Marie Curie ist eine davon.
Klar, ne? Marie Curie war die erste, die bekommen hat.
Lise Meitner, kann das sein?
Nee, das ist eine von den vielen, vielen Frauen, die bekommen hätte sollen, aber nicht gekriegt hat.
Toll, aber dafür Otto Hahn hat bestimmt eine gekriegt, ne?
Ja, ich glaube, Hahn hat die bekommen. Ja,
super, nett. Nee, wer ist denn die zweite?
Maria Göppert-Meyer.
Oh, die kenne ich nicht. Wer ist das?
Das ist auch so, ich habe da auch mal einen längeren Artikel drüber geschrieben, kann man den verlinken. Das ist eine, ist die in Wien oder in, ich glaube, in Deutschland, in Göttingen hat sie aufgewachsen, 1906 dort geboren und hat halt irgendwie schon früh sich für Mathe interessiert, hat dann in Physik gearbeitet, hat bei Max Born studiert und ist dann in die USA übersiedelt. Das war auch, man hat die gleichen Probleme gehabt, alle im Hammer. Also sie hat irgendwie, hat irgendwie hier, sie durfte dann irgendwie an der John Hopkins und Columbia Universität, hat im Prinzip die ganze Arbeit gemacht, also durfte da forschen und arbeiten machen, aber hat irgendwie kein Gehalt bekommen. 200 Dollar pro Jahr hatte die Uni gegeben, aber nicht für wissenschaftliche Arbeit, sondern für die Hilfe bei der Übersetzung von Texten. Ja, also das haben sie noch irgendwie gerade. Und dann, das war ein Zehntel von dem, was ein männlicher Forscher für die gleiche Arbeit bekommen hätte. Ja, und auch das, also die hat auch nur das nur bekommen, weil die Kollegen extrem protestiert haben. Also ansonsten hätte die Uni sie quasi kostenlos da irgendwie arbeiten lassen wollen. Und dann das Problem.
Ist das eigentlich mittlerweile ein bisschen besser geworden an den Hochschulen oder werden Frauen da immer noch so klein gehalten?
Naja, sie
werden. Also vor allen Dingen, wenn es um Publikation und Ehrung geht. Also habe ich nämlich gerade auch wieder mit einer Biologin gesprochen, die auch erzählt hat. Naja, also ich habe einen völlig revolutionären Ansatz gehabt und es ist erstmal anderthalb Jahre lang nicht publiziert worden. Und dann ist es ganz knapp gewesen, dass ein männlicher Kollege ihr die Arbeit geklaut hätte fast.
Also zumindest bei der Bezahlung ist es zumindest auf den Unis hast du immer Tarifverträge mittlerweile.
Ja, stimmt, da gibt's
aber ja. Was so, habt jetzt keine Daten, die kann vielleicht die Hörerschaft irgendwie noch liefern, aber ich glaube zu wissen, dass es da durchaus Studien gibt, wenn du jetzt irgendwie guckst, wie das mit bei dem Begutachtungsverfahren ist, da wird ja immer wieder mal geguckt, so mit, wenn du Artikel einreichst, entweder mit Namen oder ohne Namen, also die Namen halt irgendwie verblinden, dass dann, wenn die verblindet sind, dass deutlich mehr Artikel von weiblichen Forscherinnen akzeptiert werden als ohne Verblindung.
Ah,
also es kann durchaus.
Ja, wundern würde es mich nicht. Ja. Also,
aber ich sag,
Maria, haben ja Jahrhunderte dran gearbeitet.
Ja, wie gesagt, Maria Köppert-Meyer, die war halt auch da und dann, die hat wirklich, dann ist ihr Mann, also die war auch mit dem Wissenschaftler verheiratet und ist dann an die gleiche Uni gewechselt und von da an hat sie überhaupt nicht mehr kein Gehalt bekommen, weil jetzt war sie ja quasi nur noch die Ehefrau eines Uni-Mitarbeiters und hat dann das sind absurde Geschichten. Also sie hat quasi mit ihrem Mann ein Lehrbuch geschrieben über statistische Physik und wollte halt einfach so, wie es halt ist, geschrieben von Maria Köppert-Meyer, arbeitet hier an der Uni, ja, wollte die Uni nicht. Hat dann irgendwie den anderer, Harald Urey, auch ein Nobelpreisträger, hat sich dafür eingesetzt, dass sie eine unbezahlte Stelle bekommt. Ja, also damit sie zumindest offiziell sagen kann, sie gehört jetzt hier zur Uni, auch wenn sie kein Geld dafür kriegt. Und trotzdem war ihre Arbeit wahnsinnig wichtig. Also sie hat Quantenmechanik gemacht, Theorie von Atomen und von den Isotopen. Und das war halt alles, Forschung in den 40er Jahren, ja, wo man sich gerade in den USA wahnsinnig für die Theorie von Atomen interessiert hat, weil man da die Atombombe gebaut hat. Und die war auch beim Atomwaffenprogramm involviert, also am Rande, war halt das deutsche Emigrantin, war es halt da ein bisschen schwierig, da voll reinzukommen. Aber wie gesagt, dann war wieder an der Uni ohne Bezahlung. Erst 1953 hat sie eine offizielle Stelle bekommen und dann
als Putzfrau.
Nee, also schon als Professorin. Okay. Aber dann hat mit Edward Teller gearbeitet, mit Enrico Fermi gearbeitet und sie hat im Prinzip rausgefunden, wie der Atomkern funktioniert. Also du kennst vielleicht das Schalenmodell der Elektronenhülle. Also dass die Elektronen dann Schalen sind. Und Köppert-Meyer hat das Schalenmodell der Kernphysik aufgestellt, also auch, dass auch der Kern.
Aber war das nicht von, warte mal.
Nein, das Schalenmodell in der Hülle ist was anderes. Das ist was anderes. Das Schalenmodell in der Kernphysik, da geht es halt wirklich nur um den Kern. Und sie hat halt gezeigt, warum bestimmte Atome besonders stabil sind und bestimmte andere nicht. Das hängt halt von den Atomen, das sind diese magischen Zahlen, falls du von dem schon mal gehört hast. Also man sagt ja oft, dass irgendwie die ganzen neuen Elemente, die jetzt entdeckt werden, sind ja alle wahnsinnig instabil. Und man denkt ja, dass vielleicht irgendwann später, wenn man jetzt noch mehr Elemente entdeckt, irgendwann später nochmal ein Element kommt, das dann doch wieder stabil ist und nicht sofort zerfällt, weil das eben aus dieser Theorie von Köppert-Meyer du eben ableiten kannst, wie stabil ein Atomkern ist und nicht. Und das ist halt wirklich wahnsinnig wichtig, was sie da gemacht hat, um die Atome zu verstehen. Ja, und hat dann eben 1963 dafür auch tatsächlich den Nobelpreis bekommen, Physik-Nobelpreis. Ja. Und das Beste war, sie war die zweite Frau, ja, die erste theoretische Physikerin. Und ich habe eine Biografie gelesen von dir. Wie war die Schlagzeile in den amerikanischen Zeitungen?
Keine Ahnung. Frau von Fernsehmoderator.
Fast. Also sie hat gewohnt in La Jolla in Kalifornien und die war Mutter aus La Jolla gewinnt Nobelpreis.
Geil.
Die hat ihr Leben lang eine wissenschaftliche Karriere gehabt mit Professorenstelle an verschiedenen Unis und dann.
Geil.
Und das Schöne war es ja noch.
Das Schöne war, ist ja heute noch genauso. Ne? Wer war denn das, als hier diese Menschenrechtsanwältin, George Clooney geheiratet hat.
Ja.
Oder auch immer, George Clooney heiratet Menschenrechtsanwälte. Ja, wie wär's halt, irgendwie sind Menschenrechtsanwälte doch ein bisschen wichtiger. Ja,
Ja, aber das bist du, es gibt auch noch ein schönes
Zitat. Berühmte Menschenrechtsanwälte, so rum, dann gab's dann irgendeine Zeitung, die hat das geschrieben. Berühmte Menschenrechtsanwältin heiratet Schauspieler. Ja. Das war halt geil.
Aber es gibt noch zum Abschluss von dem Thema vielleicht ein schönes Zitat von der Maria Köppert-Meyer, wie sie dann bei der Preisverleihung in Schweden war. Tatsächlich hat sie gesagt, zu meiner Überraschung war der Preis zu gewinnen nicht halb so aufregend, wie es war, die wissenschaftliche Arbeit zu machen.
Oh.
Ja. Und das ist
halt, sagen das alle?
Ich weiß nicht, sagt zumindest sie. Und das ist halt besser, den Namen, ich war bei der Nobelpreisträgerkonferenz in Lindau, ja, und während ich den Artikel geschrieben habe und habe dann auch tatsächlich dort die Organisatoren alle gefragt, selbst da hat niemand gewusst, wer die Frau ist. Also es gibt aber, ich lese ja wahnsinnig gern Biografien von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen und habe dann festgeschrieben, letztes Jahr oder vorletztes Jahr, in dem Fall schon, noch eine Serie gehabt über Frauen in der Wissenschaft und festgestellt, es gibt bis auf halt so Leute wie Marie Curie oder sowas, ja, fast überhaupt keine wirklich vernünftigen Biografien. Und hier, also davon, auch über Maria Köppert-Meyer gab es so einen schmalen Band, aber das war es eigentlich fast. Also es gibt auch, es gibt nichts, was...
Ja, hätte wahrscheinlich genug damit zu tun gehabt, irgendwie gegen das Patriarchat zu kämpfen und hatte nicht noch Zeit, irgendwie an ihrer Öffentlichkeitswirkung zu arbeiten.
Ja, nee, aber es gibt ja Wissenschaftshistoriker, die das eigentlich aufarbeiten sollen. Ja? Also über jeden Dings, der irgendwo mal irgendwo was geschraubt oder gefunden hat, gibt es irgendwie Biografien, aber über die Frauen, da gibt es halt keine, da könntest, das sind alles, wie gesagt, das sind wunderbare Geschichten, die du schreiben kannst, aber trotzdem schreibt die kaum jemand. Dafür gibt es wieder die 500. Einstein-Biografie.
Was ein bisschen seltsam ist, weil das würde sich ja geradezu anbieten, in den Gender Studies zum Beispiel eine Doktorarbeit zu sein oder so.
Ja, also
solche Biografien zu verfassen.
Also ja, also kann gut sein, aber dann sind es halt meistens einfach irgendwelche akademischen Werke, die halt nicht für den, es sollte irgendwie sowas, sollte wie, keine Ahnung, wie halt irgendwie Biografien von Stephen Hawking, von Isaac Newton, von Galileo Galilei. Also da gibt es ja wunderbare, auch allgemein verständliche Geschichten, Biografien drüber und aber halt selten über Frauen. Ich habe das wirklich in dieser Serie, ich habe da jeden Monat eine Artikel geschrieben über eine Frau in der Wissenschaft und habe dann immer, am Anfang war ich noch optimistisch, habe gedacht, ja, ich dachte, ich muss mich irgendwie einschränken, es gibt ja so viele, ich nehme nur die, wo es die Biografien auf Deutsch gibt und nicht die englischen. Dann war ich froh, dass ich überhaupt 10 gefunden habe, wo es im normalen Handel erhältliche Biografien überhaupt gibt, egal in welcher Sprache. Eine habe ich genommen, das war eine Schwedin, eine Dänin, da gab es halt auf Dänisch gerade ein Buch mal, aber sonst nichts. Also es ist, ja, also da gibt es, wenn Wissenschaftshistoriker zuhören oder Wissenschaftskommunikatoren, dann ist das vielleicht ein Themenfeld, mit dem man sich beschäftigen kann.
Es gibt eine neue Theorie zum Untergang der Titanic. Nicht, dass das jetzt noch irgendwas... Genau. So, ich meine, die Pointe hättest du ruhig noch mir überlassen können. Genau, die wollte ich auch bringen. Ja, ist halt eigentlich schnurzegal, aber trotzdem fand ich sie interessant genug. Und zwar hat ein Journalist, glaube ich sogar gewesen, hat Fotos sich angeguckt von der Überführungsfahrt von Belfast nach Southampton. Und hat gefunden, einen schwarzen Fleck auf der stählernen Außenhaut des Schiffs. Und daraus leiten sie ab, dass, also da war anscheinend genau da der Kohlenbunker. Über 3 Decks hat er sich erstreckt. Und angeblich hat es da ein Feuer gegeben. Ja, so ein Schwelbrand oder wie auch immer das heißt. Also es gab anscheinend ein Kohlenfeuer im Kohlenbunker, das versucht wurde zu löschen die ganze Zeit. Und
dann sind sie den Eisberg gesteuert, um das zu löschen damit, oder wie?
Nee, aber die Idee dahinter ist, dass der Eisberg gar nicht Kraft genug hatte oder gar nicht, dass eigentlich das Schiff hätte nicht sinken dürfen, aber dass durch das Kohlefeuer, das da einige Tage gebrannt hat und das von den Passagieren verheimlicht worden sei, ich weiß es nicht, ich zitiere, in Southampton habe man die Titanic dann absichtlich falsch herum verankert, um die schwarze Stelle zu verbergen.
Okay.
Keine Ahnung, was da dran ist. Fand ich nur ganz spannend. Naja, jedenfalls hat durch das tagelange Feuer da drin, sei der Stahl geschwächt gewesen und darum sei es dem Eisberg so leicht gefallen, da einzudringen und so.
Ach, das ist eine Verschwörungstheorie. Stahl brennt doch erst bei 17.000 Millionen Grad. Das kann das Feuer gar nicht erreichen. Das war ein Inside-Job. Das wissen
wir ja alle.
Ja,
genau.
Das war ein Inside-Job.
Naja, jedenfalls, es gibt eine neue Theorie zum Untergang der Titanic und nachdem wir die dann bestätigt haben, finden wir auch Atlantis. Mal gucken, wo. Dinge, ja, da, die egal sind. Warum beschäftigen sich
unter
die Leute
der Titanic. Mit sowas? Deswegen habe ich das Land so lange nicht gefunden, weil Titanic
drauf liegt. Bernsteinzimmer und Atlantis liegt da unten.
Ja, ist alles da.
Warum ist das, warum interessieren sich die Leute so sehr dafür?
Ist ich weiß nicht, ich meine, die Titanic, es ist halt so ein Mythos. Ich meine, es ist halt Schiffe, die untergegangen sind, gibt's ja genug.
Ja, aber wie Sand am Meer sozusagen. Ja.
Warum gerade, ist auch, warum gerade
die Titanic? Der Sand am Meer besteht aus zerriebenen Schiffen.
Ja, gute Frage, warum die Titanic?
Also, weil gerade das finde ich eher uninteressant. Mhm. Also sowas richtig Mythisches, also so Bernsteinzimmer, Atlantis, das finde ich ja noch irgendwie prickelnd, aber Schiff, na egal. Ja.
Oder der Weltuntergang.
Hast du wieder einen?
Nee, ach, nicht, diesmal nicht Weltuntergang, also es kann, der ist, das ist glaube ich auch für ganz hartgesottene Propheten zu Wissenschaftler zu weit hin. Nee, in 1,35 Millionen Jahren könnte es ein bisschen kritisch werden bei uns.
Weil?
Weil das sind jetzt Gaia. Gaia hatten wir schon mal geredet über die Satellitenmission. Sicherlich, hoffe ich.
Wenn bestimmt, müssen wir ja. Noch reden.
Also dieses riesengroße Vermessung-Dings, wo 1 Milliarde Sterne Position, Helligkeit, Geschwindigkeit vermessen werden. Also wirklich ein Wahnsinn, was schon seit 2013 unterwegs ist. Also wirklich, ich war damals auch beim Start dabei, das ist eine wahnsinnig coole Mission, die noch wahnsinnig, wahnsinnig wichtig ist. Und die hat jetzt vor kurzem quasi die erste Runde den ersten Katalog veröffentlicht. Und jetzt fangen halt da langsam an, die interessanten Ergebnisse rauszufallen. Hier haben polnische Wissenschaftler und nur polnische Wissenschaftler, haben etwas über den Stern Gliese 710 herausgefunden. Mhm. Und zwar, dass der uns nahe kommen wird. Also es sind ja die Sterne, ja, es gibt ja so Sterne, wir haben ja momentan der sonnennächste Stern ist.
Der Proxima Centauri.
Brav, beim letzten Mal hast du es noch nicht gewusst.
Siehste?
Ja, Proxima Centauri. Genau, und Proxima Centauri ist halt, der ist halt momentan jetzt gerade ein bisschen über 4 Lichtjahre entfernt, wird so in ungefähr 30.000 Jahren wird er noch auf 3 Lichtjahre rankommen und dann entfernt er sich wieder. Ja, und Alpha Centauri ja auch, haben die gleiche Bewegung. Wissen wir jetzt, dass beide zusammengehören. Also der kommt dann irgendwie ab bis danach, also die nächste, die in so knapp 28.000 Jahren, glaube ich, hat Proxima Centauri den sonnennächsten Punkt erreicht und dann geht er weg und dann in ungefähr 32.000 Jahren wird Proxima Centauri als sonnennächster Stern abgelöst von Ross 248.
Rost?
Ross.
R-O-S-S, okay, Ross.
Ross, Pferd. Ross 248. Genau.
Pferd 248.
Genau, und dann, ja, nee, ich glaube, das ist halt ein Typen-Ross benannt, der halt den Katalog gemacht hat. Und dann irgendwann später, ich glaube, in 40.000 Jahren ist, glaube ich, Gliese 445 der nächste sonnennächste Stern. Also es gibt halt so einen Schwung Sterne in unserer Nähe, die alle kommen alle nahe, gehen wieder weg. Und momentan ist halt gerade Proxima Centauri der nächste. Und in 1,35 Millionen Jahren wird eben Gliese 710 näher kommen. Und das wird also die Sterne, die ich jetzt gerade aufgezählt habe, alle, die kommen alle so auf halt maximal 3 Lichtjahre ungefähr nahe. Also da ist schon noch ein Stückchen Platz. Dieser Gliese 710 wird in 1,35 Millionen Jahren auf 77 Lichttage nahe kommen. Mhm. Das sind ein bisschen mehr als 13.000 astronomische Einheiten.
Na, das geht ja noch.
Ja, also es ist 13, also eine astronomische Einheit ist Abstand Erde-Sonne. So die Planeten, also Neptun, sind knapp 30 astronomische Einheiten. Also das ist schon ein Stückchen weit weg. Also da wird jetzt der Erde nicht wahnsinnig viel passieren durch den Stern, aber das ist im Prinzip mitten in der Oortschen Wolke. Ja, also der saust da durch unsere Oortsche Wolke durch, dieser Stern, und wird dann vermutlich auch die.
Das ist nah.
Ja.
Fällt mir jetzt gerade auf.
Ja, 77 Lichttage ist nahe.
Ja,
das ist nah. 13.000, der ist dann am äußeren Rand der Oortschen Wolke und da wird dann vermutlich auch die Kometen dort durcheinander bringen und dann auch in Richtung inneres Sonnensystem lenken. Und dann kann es durchaus sein, dass wir eine Phase, die ein paar Millionen Jahre dauern kann, eine Phase haben mit einer überdurchschnittlichen hohen Zahl von Asteroiden und Kometeneinschlägen.
Und überdurchschnittlich hoch und Einschlag heißt ja totale globale Vernichtung.
Ja, also wie gesagt, aber das ist halt, naja, nicht globale Vernichtung, aber es ist einfach so, wir werden halt dann irgendwie, müsste ich jetzt die Daten nochmal genau lesen, was die da rausgerichtet haben.
Entschuldigung. Na, aber wenn hier ständig irgendwas einschlägt, dann kannst du ja davon ausgehen, dass
das heißt nicht, dass da jetzt irgendwie so im Dauerbombardement wie im Schützengraben da irgendwie links und rechts die Dinger runterkommen, sondern dass halt irgendwie anstatt einmal alles, so wie jetzt irgendwie so ein 10 Kilometer Brocken hast du jetzt irgendwie alle 100 Millionen Jahre im Durchschnitt, dann kommt halt irgendwie sowas nicht alle 100 Millionen Jahre, sondern alle halbe Million Jahre oder irgendwie sowas, ja. Also
okay.
Also das ist ja aber, trotzdem.
Also jetzt nicht so Seven Dials, nee, wie heißt es?
Seven Eves. Nein, genau. So nicht. Das, so wird das nicht sein, aber halt einfach mehr als vorher.
Ah. Deutsche Wissenschaftler haben rausgefunden, wie man gute Vorsätze besser auf die Reihe bekommt, was ja zu so einer Sendung zum Jahresbeginn auch mal ein ganz interessantes Thema ist.
Ja.
Es gibt zwei Arten von Verhalten. Annäherungsverhalten und Vermeidungsverhalten. Annäherungsverhalten ist, wenn du gelernt hast, etwas zu tun. Mhm. Ja, sie vergleichen das mit immer wieder zum Smartphone greifen und drauf gucken. Mhm. Das ist ja was, wo man nicht mehr drüber nachdenkt. Also das Verhalten ist ja vor allen Dingen dann gut, beziehungsweise dann da, wenn du nicht mehr drüber nachdenkst, dass du es an den Tag legst. Mhm. Gehört übrigens auch zur Comfort Zone, die sehr gerne missinterpretiert, aber egal. Also es gibt das Annäherungsverhalten, das ist aufs Smartphone gucken, Dinge tun, ist Annäherungsverhalten. Es gibt Vermeidungsverhalten, das ist Dinge nicht tun. Ne? Ganz klar, also dass ich nicht zum Sport gehe, ist Vermeidungsverhalten. Jetzt haben sie ein Experiment gemacht, wo Leute, also ne, so Psychologen machen das dann gerne auf Bildschirm, wo du dann deinen Avatar mit irgendwas in Verbindung bringen musst und so. Und haben herausgefunden, dass sich Annäherungsgewohnheiten, also ich greife dazu zum Smartphone, ich rauche in bestimmten Situationen eine Zigarette, das ist auch Annäherungsgewohnheit, die prägen sich schneller ein als Vermeidungsreaktionen.
Okay.
Ja, also ich gewöhne mich schneller daran, etwas zu tun, als ich mich daran gewöhne, etwas zu lassen. So. Außerdem haben sie herausgefunden, dass Umlernen vom Vermeiden zum Annähern ist leichter gefallen und hat weniger Fehler erzeugt als das Abgewöhnen der Annäherung. Fazit? Ja. Mehr Sport fällt dir leichter als weniger Essen.
Ja, das kann ich bestätigen.
Und das finde ich total faszinierend und kann das, also das, ja, es ist, möglicherweise ist das eine Binsenweisheit, die aber bisher bei mir noch nie vorbeigekommen ist. Also ich kann das ja am eigenen Leib ablesen. Ich habe seit, ja, man kann sagen, in ziemlich genau 2 Jahren habe ich 20 Kilo zugenommen, weil ich mich weniger bewegt habe, habe aber die ganze Zeit versucht, meine Energieaufnahme in den Griff zu kriegen, die ich natürlich nur sehr schwer in den Griff kriegen kann, weil ich habe ja 40 Jahre lang vorher gelernt, viel zu viel Energie zu mir zu nehmen.
Ich habe dir das damals gesagt, dass
du hast mir das
Abnehmen gesagt. Ist Laufen und Sport geht einfacher, als wenn du es über die Aufnahme des Essenseite irgendwie steuern.
Und das ist wirklich interessant, dass sich das sogar experimentell nachweisen lässt. Also Dinge zu tun ist einfacher als Dinge zu unterlassen.
Also jetzt hier neues Jahr, Laufschuhe an und los geht's.
Ich bin zu schwer für Laufen auf der Straße. Dann, ich muss in eine Muckibude.
Dann gehst du spazieren.
Ja. Spazieren gehen. Ja. Ich dachte, ich gehe Fahrrad fahren. Also wenn das Wetter kacke ist, kann ich mich hier aufs Ergometer setzen.
Laufen ist immer, ihr braucht in der gleichen Zeit immer mehr Energie als Fahrradfahren.
Das stimmt.
Ja.
Auch wenn ich schnell, ja, nee, aber spazieren gehen, also wenn ich
spazieren gehen mit 20
Stundenkilometern. Jetzt schreien wir alle. Das heißt nicht Stundenkilometer!
Scheißegal.
Stundenkilometer, Stundenkilometer, Stundenkilometer.
Ja. Glühbirne.
Glühbirne. Das Licht einer Glühbirne verbreitet sich mit Stundenkilometern.
Ja. Das macht alles wahnsinnig viel Sinn, was du sagst, Holger. So, jetzt habe ich euch alles durch.
Am Ende des Tages macht das alles wahnsinnig
viel Sinn. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich Sinnvolles sagen wollte. Du kannst noch besser ist vermutlich das Laufen und das Fahrrad dabei schieben, oder?
Stimmt.
Egal. Aber
oder so ja, Kinderwagen schieben, ne? Joggend den Kinderwagen schieben.
Ja, so oder so, auf jeden Fall irgendwie Sport.
Aber stimmt eigentlich, ob ich jetzt die eine Runde ums Tempelhofer Feld, ob ich die jetzt laufe und dafür vielleicht, das sind 6 Kilometer. Wie lange würde ich brauchen, wenn ich die laufe? Weiß ich auch nicht.
Kommt davon, wie schnell du läufst, aber.
Wahrscheinlich auch, also vielleicht 45 Minuten. Also oder ob ich diese 6 Kilometer jetzt in 1 Stunde 15 oder wie lange ich dazu gehend brauche. Hauptsache ich lege die 6 Kilometer zurück, ne?
Wie gesagt, also am Anfang ist es einfach mal irgendwie machen und dann halt gucken, immer wieder halt ein bisschen schneller werden. Aber ansonsten ist halt irgendwie Laufband oder Ergometer, ist halt genauso. Das ist irgendwie alles Bewegung ist Bewegung. Also das ist immer gut.
Kommen wir zu was völlig anderem.
Ja.
Hunde kriegen graue Haare bei Stress.
Und Schweine haben schlechte Tage, ist meine Geschichte. Aber fangen wir mal an.
Schweine, schlechte Tage, Schweine, komm. Erste Schweinemeldung.
Das ist auch so eine typische Jahreswechselgeschichte von österreichischem Fernsehen, wo es halt um Schweine ging. Und das ist eine Tierärztin, Marianne Wondrak, die hat halt irgendwie erforscht halt Schweine an der Veterinärmedizinischen Uni in Wien und hat halt gesagt, dass das Die hat auch die sozialen Verhaltensweisen von Schweinen untersucht. Das ist halt ein schönes Interview, ja. Also hier können Schweine fies sein? Gibt es einen Fiesling in der Gruppe von Schweinen, mit denen sie arbeiten? Die sagen, oh ja, gibt's. Sie bahnen sich beispielsweise ihren Weg durch die Gruppe, indem sie jeden in den Hintern zwicken, der ihnen im Weg steht. Ja, manchmal zwicken sie auch einfach so. Also es gibt wahrscheinlich fiese Schweine und dann gibt's.
Das ist halt komisch, ne? Also immer wenn ich in der U-Bahn einem in den Hintern zwicke, sagt er auch Schwein.
Ja, es gibt natürlich auch Schweine, die halt persönlichen Persönlichkeiten, ja. Es gibt manche Schweine, die sind immer motiviert und fröhlich, die sind vorne, immer wenn es irgendwas liest. Dann gibt es andere Schweine, die sind hier grantig, wie es in der österreichischen Interview heißt, aber das versteht man auch in Deutschland, oder?
Ja,
grantig,
ja,
also die sind muffelig, ja. Und das macht auch hier, also den gibt's auch, das ist bei Schweinen genauso wie bei, also bei Wildschweinen und bei Nutztierschweinen, ja. Und erzählt halt wie von schönen Studien, hier können Schweine einen schlechten Tag haben, ja, also der macht halt immer Experimente mit diesen Schweinen und macht halt Sachen, also Aktivitäten mit den Schweinen und sagt dann irgendwie hier, so an einem Tag, da sind sie aktiv und fröhlich und machen mit und am nächsten Tag haben sie keinen Bock mehr, ja, und laufen weg oder machen Lärm oder sowas, drehen sich weg und da haben die halt irgendwie mal einen schlechten Tag. Und tatsächlich haben sie auch gesagt, also das ist eine andere Studie, wenn du halt irgendwie Schweine in ein schönes, großes Gehege mit viel Stroh tust und alles, wo es halt wirklich nett ist, dann sind auch die pessimistischen, die grantigen Schweine, die werden dann mutig und neugierig und dann nähern sich Gegenstände, mit denen sie negative Erlebnisse verbinden. Und wenn du ein optimistisches Schwein in den engen und kargen Stall
tust, dann
kriegt schlechte Laune. Ja, also das ist anscheinend wirklich bei Schweinen auch die gleichen Stimmungen nachweisen wie bei Menschen. Also das ist die Schweinegeschichte.
Sehr schön. So, das mit den Hunden ist ein bisschen einfacher. Also Hunde bekommen bei Stress graue Haare, haben amerikanische Wissenschaftler festgestellt. Und es ist auch vollkommen egal, ob, also wie groß der Hund ist, ob er sterilisiert ist oder sowas. Worauf es ankommt, ist der grundlegende Charakter des Hundes. Mhm. Also hyperaktive und impulsive Tiere kriegen schneller graue Haare als die so in der Ecke liegen und so vor sich hinschimmeln. So, egal, ja, also entspannte Hunde sozusagen, also die man haben will. Außerdem kommt es natürlich auf äußere Stressfaktoren an, also Lärm und die Konfrontation mit Fremden setzt Hunde wohl unter so viel Stress, dass sie schneller grau werden als Artgenossen, die nicht so viel mit Fremden konfrontiert werden. Studiendesign, 400 Hunde untersucht und die Besitzer nach Verhalten und Lebensumständen der Hunde gefragt. Und da sehe ich jetzt ein Problem. Hundebesitzer neigen nämlich dazu, im Verhalten des Tieres Dinge zu sehen, die da nicht sind.
Ja.
Beziehungsweise Dinge zu sehen, die in ihnen selbst sind und die sie dann auf die Tiere übertragen. Hundebesitzer neigen dazu zu glauben, dass Homöopathie bei Tieren
hilft. Wollte ich gerade sagen, da kommt ja auch der das ist auch der Mechanismus, wie der Placebo-Effekt bei Tieren funktioniert.
Ja. Weil es sieht halt so aus, als würde es ihm besser gehen, weil ich mir wünsche, dass es ihm besser geht. Genau. Also fand ich ein bisschen schwierig, aber ich wollte es mal erwähnt haben. Vor allen Dingen, um erwähnt zu haben, dass Tierhalter nach dem Verhalten oder nach dem, man fragt ja eigentlich die Tierhalter nach dem Verhalten des Tiers und die Tierhalter interpretieren ein Befinden oder ein Empfinden des Tiers. Und das ist, kann man irgendwann mal wieder darauf hinweisen. Ja.
So. Ich habe eine Geschichte über Kleidung und Mathematik.
Kleidung und Mathematik, ich bin gespannt.
Wenn du jetzt hier auch vielleicht, weiß nicht, ob das jemand als neues Vorsatz hat, besser angezogen zu sein, keine Ahnung.
Ja, würde mir mal wieder ganz gut tun.
Aber ich da geht es hier, so, hier um die Frage, wo die Falte einer Anzugshose sitzt.
Oi.
Ja, also das ist Forschung von der Johannes Kepler Uni in Linz. In Österreich, da geht's halt um vor allem, wie man halt Kleidung erstmal überhaupt vermessen, wissenschaftlich vermessen, kategorisieren kann. Also zum Beispiel, dass die Elastizität und das Dehnungsverhalten und hat auch eben gesagt, dass es halt wahnsinnig schwierig ist. Also man kann das Dehnverhalten fünfmal messen und kriegt fünfmal irgendwie was komplett anderes raus, weil es halt da wirklich da auf so viele Kleinigkeiten ankommt mit den Stoffparametern, ob jetzt das wie es die Fäden da genau sind. Also das ist, die haben jetzt da ein neues System entwickelt, mit dem man in diesem Fall war es das Biegeverhalten von Stoffen, ja, also was dann nämlich den Faltenwurf macht bei Anzugshosen, bei Faltenröcken und so weiter. Also haben erstmal System entwickelt, wo man irgendwie mit einer Kamera und mit Laser und allem drum und dran, digitaler Bildanalyse genau herausfinden kannst bei einem Stück Stoff, wo und wie es sich biegen wird. Und dann sind jetzt gerade dabei, so ein Modell für Modedesigner zu entwickeln, wo die dann halt aus dem Stoff dann nehmen, sehen können, okay, wenn ich jetzt aus diesem Stoff eine Anzugshose mache oder einen Rock mache oder was auch immer mache, dann wird der genau da und da eine Falte kriegen.
Und das ist ja eigentlich ganz cool, ne?
Ja, also das sind jetzt dabei, es ist halt noch in Arbeit, weil sie sagen, es ist eine Messmaschine für Gewebecharakteristik, heißt das. Wird noch geforscht daran. Sie machen das auch hier wieder, werden auch noch Bewegungsdaten von Sportlern zum Beispiel gemacht. Also du hast quasi, wenn das irgendwie auf so, das kannst du dann quasi, wenn du das Modell hast, kannst du das auf so einen virtuellen Avatar draufsetzen, die Kleidung. Und du musst halt auch wissen, wie jetzt sich so ein Mensch bewegt, ja. Und da geht es halt irgendwie auch um Sportkleidung. Dann haben sie halt irgendwie haufenweise Sportlerinnen und Sportler vermessen, damit sie wissen, wo der jetzt irgendwie, wie die sich jetzt irgendwie hier bewegen, weil das ist halt wirklich anscheinend wirklich, ich habe mir nicht gedacht, dass es so komplex ist, ja, weil irgendwie dann, ja,
das
dann,
ist
dann,
Big
dann,
Data
dann,
ist das,
ja, ne? Und dann irgendwie, ja. Du hast irgendwie dann vor allem auch irgendwie, hast du die Kleidung irgendwann, wenn du die Kleidung ein bisschen verschwitzt bist, ja, und dann hast du auf einmal wieder verändert das die Reibung, dann ist auf einmal die Socke an der Ferse wieder irgendwie anders als vorher und so weiter, also das ist anscheinend alles wahnsinnig kompliziert und wenn das Ganze dann wirklich irgendwie, bei Modeindustrie ist jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, jetzt so generös das Geld durch die Gegend zu schmeißen, also da wird ja irgendwie, ist gerade ein Grund, warum die ganze Großteil der normalen Mode irgendwo in Billiglohnländern produziert wird, ja, also deswegen, wenn die da jetzt irgendwie eine neue Maschine machen, dann darf die halt auch nicht wahnsinnig viel kosten, wenn die wirklich sich am Markt durchsetzen soll. Und das schreiben die, wird noch eine Zeit lang dauern, bis sie ihr ganzes System fertig haben mit den Messungen und den Simulationen und den Modellen und so weiter. Aber ich fand es wirklich interessant, dass du aus eigentlich sowas auf den ersten Blick simplen halt irgendwie, wenn ich eine Hose anziehe, wo gibt es eine Falte, dass da so viel Komplexität dahinter steckt. Und das ist wahrscheinlich noch ein bisschen
ungelöstes Problem. Viel spannender finde ich das nicht, dass da so viel Komplexität hintersteckt, sondern dass wir langsam dahin kommen, diese Komplexität zu modellieren. Das finde ich halt cool.
Ja, wie gesagt, werden wir sehen, wie es dann läuft, wenn das hier fertig ist und dann wir alle gut sitzende Anzüge haben und auch
nicht. Amerikanische Wissenschaftler haben festgestellt, warum wir Falschmeldungen so schnell auf den Leim gehen. Ist ja gerade modern, von Fake News zu sprechen, als wäre es was Neues.
Ja, ich sag's, es ist postfaktisch jetzt schon wieder out, ist es jetzt Fake
News? Ach so, oder postfaktisch, was? Ja, ist ja, kommt ja aufs Gleiche raus, ne? Also postfaktisch ist ja auch genauso ein Quatsch wie Fake News.
Ja, und ganz
ist halt dummes Zeug.
Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, früher ist es einfach Blödsinn. Also genau.
Ja, warum wir aber diesen Falschmeldungen, also diesen Blödsinn auf den Leim gehen, haben sich US-Wissenschaftler angeguckt und sehen, dass, also sagen, ich muss jetzt gerade on the fly aus dem Englischen übersetzen, es liegt daran, wie Erinnerungen, also wie wir uns erinnern, beziehungsweise how memories are formed, ja, wie Erinnerung gebildet wird. Und zwar, der erste Eindruck, den du von irgendetwas hast, ist der nachhaltigste oder hartnäckigste in deinem Gehirn, selbst wenn es danach neue Eindrücke gibt, die anders sind als der erste Eindruck. Und das, sagen die Forscher, trifft auch auf Informationen zu, nicht nur auf Dinge und Menschen und sonst was, sondern Informationen. Du kriegst also eine Falschmeldung, wirst einer Falschmeldung ausgesetzt. Das ist die erste Information, die du zu diesem Thema kriegst. Und jedes Mal, wenn eine neue Information dazukommt, also auch eine richtige Information zu diesem Thema dazukommt, erinnert sich dein Gehirn zuerst an die falsche Information, bevor du die richtige Information verarbeitest. Das heißt, es ist wahnsinnig anstrengend für das Gehirn, eine einmal gemachte oder einmal gefasste Meinung oder eine einmal gespeicherte Erinnerung zu überschreiben. Und weil das Gehirn dazu da ist, Aufwand zu vermeiden, wird es sich bemühen, diesen Aufwand auch nicht zu leisten, sondern bleibt lieber bei der ursprünglichen Falschinformation, solange diese Falschinformation nicht zu deinem Nachteil gereicht. Das ist halt das Gehirn, das macht das Gehirn halt. Ne? Der innere Schweinehund ist das ja im Grunde, der dafür verantwortlich ist, dass du dich weigerst, Aufwand zu treiben. Ja,
und dazu kommt dann noch, also das wird vermutlich auch noch zumindest einen kleinen Einfluss auf die ganze Geschichte haben, dass ja Gegendarstellungen oder halt Korrekturmeldungen sehr viel weniger halt,
ja,
es ist irgendwie ein Skandal, da kommt große Schlagzeile irgendwie auf
Seite 1.
Ja, und wenn überhaupt dann irgendwie eine Korrektur kommt, dann ist sie halt irgendwo und klein.
Das ist das hatte ich ja jetzt irgendwann im Dezember gab es ein Interview mit, ich weiß, was Heiko Maas? Nee, es war Oppermann, Fraktionschef der SPD im Bundestag. Da ging es dann halt auch um so Fake News-Gesetze und was da so ist. Und der sagt halt, was sie vorhaben. Was ich wirklich gut finde, ist, sie wollen Facebook dazu zwingen, dass wenn über dich eine Falschmeldung erschienen ist, die Richtigstellung den gleichen Leuten mit der gleichen Prominenz angezeigt wird.
Okay, in dem Fall könnte man das...
Das kann man machen, die Daten kennen, die wissen ja, wer was...
Ich wollte gerade sagen, in dem Fall ist das vermutlich sogar durchaus machbar, dass das ja dann wirklich auch wahrgenommen wird, im Gegensatz zur normalen Zeitung, wo das halt nicht geht.
Genau. Das ist eigentlich eine super Sache dann, ja. Und dann hast du natürlich, wo wir gerade dann da sind, noch das Phänomen Filterblase, das natürlich auch für Falschmeldungen ganz gut funktioniert. Wobei ich habe so ein bisschen, also mit der Filterblase, ich habe ein bisschen das Gefühl, als würden wir da einen Mythos aufsitzen, sich nur sehr, also der so hartnäckig ist oder so sich so einfach verbreitet, weil er so einfach erzählt werden kann, hängt den ganzen Tag im Internet und ist darum nicht mehr in der Lage, sich seine Meinung zu bilden. Ich glaube, Leute, die tatsächlich ausschließlich im Netz hängen, ja, du sitzt irgendwo in einer tiefen Provinz, kriegst von der Außenwelt kaum was mit, hörst vielleicht ein bisschen Radio, wenn überhaupt, Fernsehen guckst du nicht, liest keine Zeitung, sondern Internet als einzige Informationsquelle. Ich kann mir vorstellen, dass man da in einen Zustand kommen kann, in dem die Welt sehr, sehr eingeschränkt sich darstellt. Aber ich glaube nicht, dass das ein so stark oder so weit verbreitetes Phänomen ist. Also ich glaube, wenn du ganz normale Mediennutzung betreibst und ganz normal mit Menschen interagierst, zum Beispiel deinen Nachbarn, und jetzt nicht gerade in so einer gated Community lebst, wo tatsächlich nur noch Leute deinesgleichen leben, davon gehe ich nicht aus, aber ich glaube eher, dass es eine stinknormale, einfache Voreingenommenheit ist, die so Peergroups halt haben. So. Klar. Aber diese Filterblase, die da immer so postuliert wird, ich wäre da echt vorsichtig, da gefällt mir irgendwas nicht dran.
Ja, es ist...
In diesem Konzept.
Ja,
weil ich habe das nicht. Ich hänge den ganzen Tag am Internet und ich habe nicht das Gefühl, in einer Filterblase zu leben. Ich kenne alle Argumente von links und von rechts.
Ja, das Gefühl habe ich eigentlich auch, aber ist die Frage halt irgendwie, kann sich das dann wieder, das sind wir mit deinen Dunning-Kruger-Reaktionen.
Ach so, du meinst, dass wir unsere eigene Inkompetenz nicht bemerken?
Vielleicht, ich weiß nicht, da müsste man irgendwie, gibt's, ich weiß nicht, ob es da Daten dazu gibt oder Studien dazu gibt, das weiß ich nicht.
Naja, die Filterblase wird ja immer dann postuliert, wenn sich Teile der Bevölkerung nicht so verhalten, wie man es sich wünscht oder vorhergesagt hat. Und dann wird halt immer gesagt, naja, das war ja klar, dass ihr das nicht gemerkt habt, ihr Journalisten, weil ihr wisst ja überhaupt nicht, wie die Rechten wirklich denken und was die sagen. Doch.
Ja.
Also ich kann einfach nur sagen, ja, doch. Ich weiß genau, was die sagen. Wo ist jetzt meine Filterblase? Nur weil ich nicht mit diesen Leuten in einem Raum sitzen möchte, heißt das ja nicht, dass ich nicht mitkriege, was die reden. Das finde ich ein bisschen schwierig. Also Filterblase klingt für mich oft wie so eine Entschuldigung der Presse, dass sie zu faul waren, sich mal in andere Soziotope zu begeben als die, in denen sie sowieso immer existieren.
Es hat halt auch immer dieses unangenehme, also was man oft auch solche Diskussionen hat, diese unangenehme Variante der Relativierung. Ja, also immer das ist ja, da muss das ja so sehen und auch so sehen
He said, she said Journalismus.
Ja, und vor allem es gibt halt Menschen, die halt ein Problem haben mit Konkretheit. Also sagen, das ist halt nun mal so. Und auch wenn es bei anderen irgendwo sagt, dass das nicht so ist, kann es trotzdem so sein. Also es gibt Dinge, die tatsächlich so sind, wie sie sind. Und nicht, die Wahrheit liegt halt nicht immer in der Mitte, sondern manchmal ist die Wahrheit halt da und der ganze Rest ist Unsinn. Und das ist halt, ich habe das zumindest in der ganzen esoterischen Szene halt festgestellt, dass halt da eine wahnsinnig große Abneigung davor herrscht, irgendwie konkret, also einen konkret quasi jetzt, irgendwas konkret zu sagen, weil daraus immer folgt, dass quasi irgendwie, wenn was konkret irgendwie ist, folgt auch immer daraus zwangsläufig, dass etwas anderes halt konkret nicht so ist. Und damit folgt halt, dass nicht alles möglich ist, dass nicht alle Recht haben können. Und dieses alles muss möglich sein, alle können Recht haben, das ist ja sozusagen einer der grundlegenden Prinzipien in dieser ganzen Esoterikwelt. Also da ist mir das halt immer aufgefallen, diese Abneigung gegenüber konkreten Aussagen. Und da passt dieses Relativierende, ja, aber du siehst ja nur deine Sicht und da draußen gibt es ganz viele andere Sichten, da passt das halt irgendwie ein bisschen dazu, diese Filterblase.
Wobei ich gerade in der esoterischen Welt diese Filterblase zu sehen glaube. Also da, eigentlich auch nicht das, weil es ist ja nicht so, dass die ESOs nicht mit normal denkenden Menschen reden würden. Also die wissen halt auch, was draußen gedacht wird und wie es draußen aussieht. Sie wollen es halt nur nicht wahrhaben. Mhm. Aber wo ist das Filterblase? Das ist ja dann tatsächlich nur noch das Vorurteil oder die Voreingenommenheit. Ja. Ach komm, Alkohol jetzt.
Ja, Alkohol. Trinken das, oder reden? Oder?
Reden. Das okay. European Physics Journal feiert sein 10-jähriges Bestehen. Und darum haben sie, finde ich toll, eine Spezialausgabe zum Thema Champagner gemacht. Also, das ist eine total geile Idee. Was?
Habe ich, glaube ich, drüber gehört davon, ja.
Was ich eine total geile Idee finde. So, wir haben was zu feiern. Oh, ein Heft über Champagner. Finde ich irgendwie cool. Dabei unter anderem haben sie rausgefunden, warum Champagner so extrem, also woher der Geruch des Champagners kommt. Mhm. Und das liegt daran, dass die CO2-Bläschen, sobald die, wie heißt das, also sobald die von der Flüssigkeit, also sobald die an die Wasseroberfläche praktisch kommen, platzen die und zerstäuben. Und zerstäuben halt in Aerosole. Und die setzen das Aroma des Champagner frei.
Cool.
Jetzt frage ich mich, warum Wein, der kein CO2 enthält, auch riecht.
Aber ja, riecht halt nicht so wie Champagner.
Das stimmt, ja. Ja, aber das ist doch, ja genau, und das CO2 kommt von der Hefe und darum riecht es da hefig vielleicht. Dem müssen wir auf den Grund gehen. Vielleicht steht ja noch was im European Physics Journal. Es gibt auch einen Artikel, der erklärt, wie die Bläschen in den Champagner kommen.
Ja, das weiß ich. Durch die Hefe, CO2.
Ja, aber das ist dann irgendwie, haben sie das, ja, ich weiß auch nicht
genau. Ja, da kann man schon schon ein bisschen
genau, mehr drüber machen. Genau, man kann da ganz fürchterlich ins Detail gehen, genau. Warum zum Beispiel der Himmel, warum ist der Himmel nachts schwarz? Kommen wir auch ins Detail. Ja.
Aber
so viel zum Thema Alkohol, mehr habe ich nicht an Alkohol.
Ich habe noch eine Geschichte. Und dann, ach, wir sind ja schon über eine Stunde unterwegs.
Das macht doch nichts. Ja. Ich habe ja noch so viel zu erzählen. Ja, erzähl mal.
Ja, ich habe es gibt ein wirklich schönes, großes Bild der Milchstraße kürzlich veröffentlicht worden. Ja, also ist auch wieder so eine Durchmusterung vom Penn-STARRS-Teleskop. Das ist auch so ein Durchmusterungsprojekt. Also die haben halt irgendwie in den letzten Jahren Unmengen Aufnahmen vom Himmel gemacht. Hat irgendwie alles hier 40 Millionen Aktenschränken mit jeweils 4 Schubladen eng bedrucktem Text entspricht das, die Daten, die sie gehabt haben hier. Und habe jetzt quasi eine Aufnahme veröffentlicht. Wenn du die in voller Auflösung ausdrucken würdest,
ja,
wäre das Bild 2,5 Kilometer lang.
Geil.
Der Milchstraße. Und hat irgendwie hier Auflösung von 1,5 Milliarden Pixel. Und,
wie heißt das? Weißt du, wie das heißt, das Bild? Das würde ich mir jetzt gerne instant angucken.
Ich kann es dir Google nach größtes Digitalfoto des Universums, dann findest du sicherlich irgendwas. Wir können es dann auch verlinken, natürlich. Also
Digitalfoto. Ja, red ruhig weiter.
Und es ist halt wirklich, das ist halt wie eins von dieses Penn-STARRS-Durchmusterung und hat seit 2010 4 Jahre lang irgendwie 500.000 Aufnahmen gemacht, 75% des gesamten Sternenhimmels aufgenommen. Also da sind schon einiges Informationen zusammengekommen und haben jetzt halt diese Wissenschaftler halt dann als Bild hier zusammengetan. Man kann sich, ich weiß nicht, ob man es irgendwo tatsächlich in dieser Auflösung auch runterladen kann, das habe ich noch nicht geguckt, aber können wir mal schauen hier, aber zumindestens, ich weiß auch nicht, wer es jetzt dann wirklich, das muss man auf Arbeit ausdrucken, wahrscheinlich, weil zu Hause.
Genau, weil zu Hause muss man das Papier selber bezahlen.
Ach, da tatsächlich hier, High Resolution, das hat hier nur 4.500, bald 2.000 Auflösungen, das wird auch nicht die höchste.
Wo siehst du das? Ach Gott, wir tun es in die Shownotes, dann kann ich es mir da angucken, das muss ja jetzt nicht hier. Aber cool, das ist mal, ja. Wie lange, was sagst du, wie lange haben die geguckt?
Das sind seit 2010 läuft jetzt 2010, das Survey, okay, glaube ich, also. Das läuft schon eine Zeit
lang. Geil. Ich habe was Kleineres gefunden, und zwar ein interaktives Periodensystem der Elemente.
Ja.
Ist einfach halt eine Webseite, da ist halt Periodensystem drauf, ist halt auch ganz interessant für junge Leute oder halt Leute, die jung geblieben sind, wo ich glaube bis Element 98 auch immer gleich noch dazu gesagt wird, wofür man das braucht. Ja, also sowas wie Calcium, und dann ist so ein kleines Skelett abgebildet. Finde ich total nett. Kannst du draufklicken, dann erzählt dir das ein bisschen was über Calcium. Ja, ist jetzt vielleicht eher so für so Noobs wie mich.
Ne? Ich kannte mal jemanden, das auf Englisch heißt ja, das Periodensystem heißt ja Periodic Table.
Ja.
Und da hat einer sich tatsächlich, so Table ist ja auch Tisch in dem Fall, doppelt bedeutet.
Auch geil.
Und einer hat sich einen Periodic Table gebaut, ja. Also wirklich einen großen Tisch mit halt irgendwie so Kästchen drinnen. Und in jedes Kästchen halt probiert halt irgendwie ein Stück von dem Element reinzutun.
Geil.
Und hat, es war halt irgendwie
Plutonium.
Ja, hat irgendwie, keine Ahnung, irgendwas, irgendwie ein Stein, wo halt irgendwie ein paar Isotope Plutonium irgendwie drin waren oder sowas. Also das gemacht. Und ich überlege gerade, es gibt ein von, weil wir schon bei den Wissenschaftscomics waren, es gibt von XKCD ein wunderbares, ist es von What If oder von, jedenfalls probiert er da, also wenn du jetzt tatsächlich ein Periodensystem, dieses klassische Bild mit den Kästchen hier baust, wenn du jetzt quasi jedes Kästchen aus dem Element machen würdest, das es beschreibt und einfach alles so nebeneinander stapelt, was dann passieren würde. Ja, und er fängt dann an hier mit der ersten Reihe hier, das war alles okay und dann irgendwann kommt irgendwie das reagiert mit dem und das kommt irgendwie Giftgas raus und hier einfach am Schluss ist damit die ganze Welt explodiert oder irgendwie sowas. Aber ich finde gerade den Comic nicht dazu, den kann aber sicherlich jemand hier, die Hörerschaft liest sicherlich regelmäßig XKCD und kann das sicherlich dann verlinken oder ich finde es noch, aber das war halt auch irgendwie ein sehr schöner Comic, wo du wirklich siehst, wenn du halt wirklich alles da zusammentust, dass dann die Welt untergeht, wenn du ein echtes Periodensystem bauen würdest.
So einfach ist es, eine Weltuntergangsmaschine zu bauen. Ne? Es gibt, apropos Weltuntergang, wir haben Glück, weil nämlich beinahe wären unsere Meere leer geworden. Und zwar in 1,5 Milliarden Jahre.
Die Geschichte hatte ich mir auch in meiner Liste.
Das fand ich irgendwie ganz, ganz, ganz spaßig. Also holländische und deutsche Wissenschaftler haben festgestellt, dass es zum oberirdischen Wasserkreislauf, also ne, Verdunstung, Regen, Meere, Flüsse, tralala, auch noch einen unterirdischen Wasserkreislauf zu geben scheint. Mhm. Und zwar gibt es flusssystemartige Strukturen, die Wasserkreisläufe der Erde in Balance halten würden. Und die haben Wasserkanäle gefunden, die wirklich sehr, sehr klein sind. Also ich zitiere mal, zwischen dem nanoskaligen Bereich und mehreren Metern Länge. Und die Kanäle gleichen versteckten Flusssystemen, was ich irgendwie ganz interessant fand, durch die das Wasser durch das Gestein des Erdinneren so durch kann und verbinden sich zu Aufwärtskanälen. Und durch die geht's dann, wieder Zitat, oft infolge vulkanischer Aktivitäten zurück an die Oberfläche. Und ohne diese unterirdischen Kanäle würden unsere Meere in 1,5 Milliarden Jahren leer sein.
Cool, ich habe gerade ein Buch gelesen, kann ich auch sehr empfehlen, Science-Fiction-Buch, wo es im Wesentlichen genau um das Gegenteil davon geht.
Ach so, Science-Fiction, okay.
Da geht es ja auch um die, es ist eine Hypothese, dass halt irgendwie im Erdinneren auch große Wasserreservoirs existieren.
Ja.
Also ich glaube, ich habe schon länger vor, mal da wirklich einen langen Artikel drüber zu schreiben, wo ich halt wirklich genau die Geschichte mit dem Wasser, weil ich erzähle ja immer, dass Großteil des Wassers mit Asteroiden auf die Erde gekommen ist. Mhm. Und es gibt halt die Gegenthese, dass halt irgendwie auch viel Wasser im Inneren der Erde vorhanden ist und dann halt irgendwie langsam ausgegast ist. Und es ist immer noch nicht ganz klar, was jetzt richtig ist oder was nicht. Und die Asteroidenhypothese hat halt, glaube ich, ein bisschen mehr wissenschaftliches Gehalt als die andere. Aber ich wollte es halt immer schon mal gern komplett irgendwie aufschreiben und gucken, was jetzt die ganzen wissenschaftliche Literatur angucken, um das mal ein für alle Mal zumindest den Status Quo festzustellen. Aber jedenfalls in diesem Science-Fiction-Buch, ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt, Die Flut wahrscheinlich von Stephen Baxter, geht es halt genau um das Gegenteil. Das fängt 2016 an, das Buch, und der Meeresspiegel steigt.
Ja.
Was jetzt auch nicht so außergewöhnlich ist, weil das passiert ja in der Realität.
Passiert ja auch.
Nur da halt wirklich, wirklich schnell und stark, also keine Ahnung, wie 80 Meter im Jahr oder sowas.
Oh.
Und dann halt immer exponentiell immer stärker, weil sie halt dann irgendwie draufkommen, dass halt diese unterirdischen Reservoirs sich plötzlich, und da wird nicht, das ist halt irgendwie die Fiction halt in dem Fall, die halt nicht genau erklärt wird, weiß halt nicht, warum das passiert, aber auf jeden Fall, dieses Ganze, es kommt halt aus dem Meeresboden jede Menge, so wie wenn du da irgendwie einen Wasserhahn aufdrehst, ja, es läuft ständig voll und es geht halt wirklich bis, das Buch endet damit, dass halt die letzten Überlebenden der Menschheit auf irgendwelchen Floßstädten zugucken, wie der Gipfel des Mount Everest überspült wird.
Wie lösen die denn das Problem der Hohlräume, die dadurch entstehen müssten?
Was heißt Hohlräume?
Naja, wenn das ganze Wasser aus dem Erdinneren nach oben sickert, lässt es Hohlräume zurück.
Ach, ich glaube, das ist nicht so forsch. Es ist, glaube ich, so, wie du halt, dass das wirklich eben nicht jetzt irgendwie so in großen Seen oder Kavernen da irgendwie ist, sondern halt wirklich so auch
aus dem Stein heraus
genau,
diffundiert.
Genau, so porös. Verstehe. So ist das, glaube ich, irgendwie vorgestellt. Ah, okay, aber das ist halt wirklich ein cooles Buch. Ich kann es wirklich sehr, sehr, durchaus empfehlen. Das liest sich sehr schön, weil auch die ganze Geschichte, also immer die da wird hier, was halt passiert, wie die Menschheit darauf reagiert, dass halt irgendwie innerhalb von, glaube ich, 30 Jahren halt immer, es gibt aber so schöne Landkarten im Buch drin, wo du halt immer siehst, was jetzt gerade noch alles irgendwie rausguckt und was nicht. Also ich bleib halt irgendwie am Anfang, hast du halt noch irgendwie so in den USA halt irgendwie so die Rocky Mountains und so weiter übrig und die Anden und irgendwie Australien ist, glaube ich, ziemlich bald komplett weg. Und in Europa hast du irgendwie gerade die Schweiz, die sind noch halbwegs gut drauf und irgendwie über Tibet führen irgendwie Russland, China und Indien einen Atomkrieg, wer in Tibet sein darf und so.
Geil.
Also ist halt irgendwie eine coole Geschichte und ich lese gerade den zweiten Teil. also nicht zweiten Teil, aber es hat, der gehört auch dazu. Das beschreibt dann quasi eine, sie haben halt dann verschiedene Strategien, wie man halt dem dieser Katastrophe was entgegensetzen kann. Und eine ist eben, dann halt mit einem Raumschiff wegzufliegen, zumindest ein paar wegzubringen. Und das ist halt die Handlung von dem zweiten Teil, das ich gerade lese. Also kann ich beide empfehlen, sind lustige Bücher, nette
Sachen. Jetzt ist die Frage selbstverständlich, ist jetzt, welchem der sechs emotionalen Motive ist diese Geschichte zuzuordnen? Amerikanische Wissenschaftler haben nämlich festgestellt, dass Geschichten in der Regel, vielleicht ist das auch die Ausnahme, aus einem von sechs emotionalen Motiven bestehen. Das haben sie mit Datenanalyse gemacht, also irgendwie Projekt Gutenberg einmal abgeschnorchelt und darin dann glückliche, traurige Begriffe innerhalb eines Buchabschnitts sich angeguckt und haben sechs grundlegende Narrative gefunden. Okay. Vom Tellerwäscher zum Millionär, also kontinuierlicher Aufstieg, vom Millionär zum Tellerwäscher, ja. Tragödie, Romeo und Julia, der Mann im Loch, Protagonist fällt tief, rappelt sich wieder auf, Ikarus, das Gegenteil, Protagonist strebt auf, um dann zu fallen, Cinderella, ein Auf und Ab, emotional hoch hinaus, dann ein Tief, dann das Happy End, und Ödipus, umgekehrtes Cinderella-Schema. Tief fallen am Anfang, dann aufstreben, um dann schon wieder zu fallen.
Ja, das passt allerdings dazu.
Ne? Passt irgendwie nicht. Nee. Na gut, dann ist ja auch Science Fiction. Nee. Und dann haben sie noch geguckt, welche emotionalen Bögen in den meisten, also welche an den Downloads haben sie sich das angeguckt, welche emotionalen Bögen am beliebtesten sind. Ikarus, also Aufstieg, dann Fall. Ödipus, Fall, Aufstieg und Wiederfall und Der Mann im Loch.
Der Mann im Loch.
Das heißt, dein nächstes Buch solltest du anhand dieser Erkenntnisse.
Ja, ich werde auch Der Mann im Loch nennen. Das ist ein wunderbarer Titel. Also das ist phänomenal. Ich muss mal gucken, ob es das schon gibt, Der Mann im Loch. Das ist für den
ein
wunderbarer Titel.
Das ist wirklich ein guter Titel.
Der Mann, aber es gibt sicher schon. Der Mann im Loch. Schau mal. Nee. Der Mann hinter dem Loch in der Mauer.
Gerade hier? Der Mann hinter dem Loch in der Mauer klingt wie ein Café im Prenzlauer Berg.
Ja, und da, die Hebamme von Venedig, was ist, da hat aber irgendwie jetzt hier Amazon-Suchmechanismus gewaltig versagt. Wenn ich die Hebamme von Venedig kriege, wenn ich nach dem Mann im Loch suche.
Das muss es doch geben, das kann gar nicht sein, dass es der Mann im Loch nicht gibt.
Also ich habe jetzt gerade hier, ich habe jetzt bei alle Kategorien gesucht, der Mann im Loch. Jetzt kriege ich hier.
Navy, CIS.
Nein, ich kriege hier ganz, ganz seltsame Unterwäsche für Männer angezeigt.
Ah ja. Ja, es ist jetzt halt.
Also Männerunterwäsche, Tanga, G-String mit Loch. Nee, ist das hier. Also jede Menge Unterhosen mit Löchern drin. Whisky vom
Loch Lomond. Scheint tatsächlich kein Buch zu geben, dass der Mann im Loch heißt.
Ja, passt. Alle, die zuhören, mein Titel. Ja, hier. Noch was in der Mann. Ach, da kann ich, da weiß ich schon ein Thema dazu. Ich hab doch schon mal erzählt, wie die Astronomen in Jena mal ein riesengroßes Loch gegraben haben, um den Mond zu beobachten.
Die haben ein riesengroßes Loch gegraben, um den Mond zu beobachten. Hast du das erzählt?
Ja, aber ich sicher schon. Erzähle ich so oft die Geschichte, weil es so eine coole Geschichte ist.
Ich vergesse ja ständig immer alles, wie wir alle wissen. Also von daher, erzähl ruhig nochmal.
Also es ging, wenn du um den Mond, also es ging um die Schwankungen in der Rotationsachse der Erde. Das war das, was sie erforschen wollten. Und die wird ja von vielen verschiedenen Faktoren, also wir wissen, dass die Rotationsachse halt irgendwie sich so in 26.000 Jahren einmal im Kreis dreht, also die ist geneigt um 23,5 Grad aus der Senkrechten und diese, wie so ein Kreisel, dreht sich im Kreis. Das ist diese große Periode, die halt einfach durch die Schiefstellung kommt. Dann gibt's aber auch noch eine kürzere Periode, die Nutation heißt das, die halt von der Gravitationskraft des Mondes verursacht wird. Das heißt, die schwankt so, man kann es ja nicht sehen, wie ich mit dem Finger hier in der Luft herumdeute, aber die macht halt so einen großen Kreis und macht da immer so kleinere Kreise drüber im Lauf von so 10, 20 Jahre ungefähr Periode. Und das wollte mal damals Anfang des 20. Jahrhunderts im Detail untersuchen, also Ende des 19. Anfang des 20. Jahrhunderts. Um das zu machen, brauchst du natürlich möglichst exakte Positionenmessungen, weil wenn du wissen willst, wohin die Erdachse zeigt, das misst man, indem man die Position von Sternen vermisst. Und je nachdem, wie sich die Positionen im Lauf des Jahres, im Lauf der Zeit ändern, siehst du halt, weil jetzt zeigt unsere Rotationsachse ziemlich genau in Richtung des Polarsterns. Und wenn du halt im Lauf der Zeit die Sterne wechseln, durch der Positionsänderung, kannst du halt irgendwie rausfinden, wie halt die Rotationsachse sich ändert in der Richtung. Das heißt, du brauchst extrem genaue Sternpositionen, um das zu machen. Um extrem genaue Sternpositionen zu messen, brauchst du halt auch extrem genaue Instrumente. Ja. Die haben wir jetzt mit unseren Satelliten, also Gaia und Pan-STARRS und so weiter, was wir jetzt gerade heute schon erzählt haben. Damals gab es halt normale Teleskope, die halt so genau waren, wie sie halt waren. Und das konnte man halt damals nicht genau machen. Aber was du halt auch brauchtest, das Ding muss halt auch irgendwo stehen, wo es nicht wackelt.
Stimmt.
Logischerweise. Und deswegen haben sie sich gedacht, okay, wo stellen wir das Ding jetzt hin? Und haben sie in Jena, also sie wollten dieses Projekt in Jena machen und sind draufgekommen, dass wenn du jetzt irgendwie so 10, 15 Meter nach unten gräbst, bist du da auf der Saale-Ilm-Platte, also so eine geologische Schicht, die halt wirklich sehr stabil ist. Und dann haben sie gesagt, okay, dann buddeln wir halt ein Loch runter. Weil wir müssen ja eh nur noch gerade, wir müssen jetzt nicht den ganzen Himmel sehen, sondern wir müssen einfach nur gerade nach oben gucken, das reicht uns schon. Und buddeln da ein Loch runter. Und stellen uns da unten ein Teleskop hin, haben sie gemacht, also sie haben das Loch gebuddelt und dann haben sie aber festgestellt, okay, jetzt haben sie da ein riesengroßes Loch und da unten im Loch ist es kalt und feucht und generell unangenehm und es gab ja damals diese Remote-Beobachtungen, gab es ja nicht, sondern da muss natürlich ein Beobachter unten stehen und gucken und nicht nur unten stehen und gucken, sondern auch immer die Treppen hochgehen und gucken, ob jetzt irgendwie gerade irgendwie Regen kommt oder Nebel kommt oder sonst irgendwas kommt und immer rauf, runter in kalten Nächten und mit freiem Auge durchgucken und das Ganze irgendwie 20 Jahre lang, damit du genug Daten kannst und haben sie irgendwie...
Ich habe so leid, das klingt übrigens jetzt gerade, als würdest du die Einleitung zu einem Schildbürgerstreich erzählen.
Nee, aber die haben halt einfach vielleicht übertreibe ich jetzt auch ein bisschen bei der Geschichte erzählt, aber wir haben auf jeden Fall irgendwie nicht wirklich jemanden gefunden, beobachtet, der halt wirklich, oder keiner gefunden, der diesen Job dann auch wirklich macht. Das heißt, dieses Projekt aus dem Loch heraus, den Himmel zu beobachten und die Rotation der Erdachse zu beobachten, ist halt nie was draus geworden. Das Loch gibt's halt aber immer noch. Also wenn du heute...
Das Loch gibt's noch?
Naja, also wenn du nach Jena kommst, zur Sternwarte, und dann siehst du im Garten der Sternwarte so einen kreisrunden Beton, so Betonkreis, wo Leute immer denken, das ist ein Hubschrauberlandeplatz oder irgendwie sowas, ist aber die Abdeckung von diesem Loch. Also ich habe das, also man kann, glaube ich, von innen, also irgendwo aus den Kellern der Sternwarte, kommt man da runter in dieses Loch. Das habe ich
ach, so gesehen. Du hast mal drüber geschrieben. Ich habe gerade ein Bild in deinem Blog
gefunden. Richtig, ich habe mal drüber geschrieben, ja. Und man darf, also es ist auch alles einschutzgefährdet, also da darf man auch nicht einfach hin. Und irgendwann haben sie es dann mal in, glaube zu DDR-Zeiten, das Ganze irgendwie mit Beton aufgefüllt, damit es nicht zusammenbricht. Und ich weiß, ich war damals 2007, glaube ich, haben sie das mal aufgemacht, das Loch, einfach mal um zu gucken, ob das jetzt irgendwie doch vielleicht bald zusammenbricht oder nicht. Und dann, also ich konnte dann auch ein paar Fotos machen, also quasi von oben durch diesen Deckel rein. Aber das Loch an sich und der Deckel ist immer noch da. Also kann man sich immer noch angucken in Jena.
Ist ja geil. Ja, und damit endet die Wissenschaft, mein lieber Florian. Ich danke dir.
Ich danke dir, Holger.
Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit.
Ist nicht tot.